Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel-Podcast Fuchs und Bär mit Martina
und Björn. Guten Tag. Ja, heute haben wir ein spannendes Potpourri aus Themen für euch.
Okay, ich bin gespannt, was da das Potpourri ist, aber
Püree?
Wird mal schön.
Nein, wir haben Pandemie heute für euch, was wir als Hauptspiel vorstellen. Und dann als Meta-Thema haben wir heute für euch, man muss sie kriegen, wenn sie jung sind.
Genau, wir werden über unsere Erfahrungen reden, die wir mit unseren Jugendgruppen haben und Kindergruppen und AGen und sowas alles.
Ja, die meistens unbedarft an Brettspiele herangeführt werden und vorher wenig Spieler waren, beziehungsweise nicht so
spielen. Ja, oder halt das, so das Normale gespielt haben.
Ja, genau. Und ja, das wird heute unser Thema sein in dieser Weihnachtsausgabe von Fuchs und Bär.
Ja, uns wird es nämlich am Sonntag vor Heiligabend geben. Und wir sind dann gespannt, wann ihr uns überhaupt hört, ob ihr uns dann nach Weihnachten hört oder an Weihnachten während irgendwelcher Ruhepausen, die ihr mit der Familie habt. Also keine Ahnung, ich bin jemand, der Weihnachten total liebt und ich freue mich da unheimlich drauf. Und deswegen war es uns auch wichtig, dass wir jetzt vor Weihnachten noch eine Folge machen.
Damit die uns zu Weihnachten haben? Okay.
Außerdem, wenn man morgens früh aufsteht und für die Familie das Frühstück fertig macht.
Ja, ich hasse Weihnachten natürlich nicht, deswegen kann ich mich dem anschließen. Außerdem haben wir Bärenpark, wollte ich noch erwähnen. Das ist, fällt ja sonst immer runter. Heute kommt's.
Bestimmt. Obwohl eigentlich, naja, mal gucken. Vielleicht haben wir da Zeit für. Ist ja Weihnachten bald. Ja, ganz zu Beginn, weil jetzt auf Twitter einige schon gefragt hatten, wollte ich noch mal was zu unserem Spieletag sagen. Am 19.01. Werden wir ja als Fuchs und Bär einen Spieletag zum Thema Spielen für Toleranz veranstalten. Und die Spiel des Jahres-Jury hat uns da unterstützt, nicht nur, dass sie uns halt in der Kommunikation und so weiter unterstützt, sondern wir haben ein riesiges Paket inzwischen bekommen von denen mit Spielen. Das ist total cool. Da sind extra Spiele drin, die jetzt nicht so, also die sprachneutral sind. Hm. Na, also Memoir ist drin, Clask ist drin, dann natürlich Spiel ist ja Azul ist drin, Geistertreppe, Funkelschatz, endlich Funkelschatz.
Funkelschatz, ja.
Da habe ich so viel drüber gelesen und ich freue mich total, dass ich es jetzt ausprobieren kann.
Ich weiß nicht, es könnte zu hoch sein für dich, aber probier es mal aus.
Für mich ist das total spannend, auch aus dem Grund, weil ich mich jetzt ja mit den ganzen Spielen beschäftigen muss, wo ich ja irgendwie nie dachte, dass ich mich damit beschäftige.
Entschuldigung. Ja.
Dementsprechend, also das große Paket ist angekommen, da sind Buttons drin und Blöcke und also nicht nur die Spiele. Da sind Transparente drin und Plakate und sowas. Und wir haben jetzt das Plakat schon entwickelt. Das hängt schon überall und ist auch schon kritisiert worden auf Twitter. Wo ich allerdings für Dirk und Robert sagen muss, ausgedruckt sieht man die rote Schrift gut. Also sehr wahrscheinlich ist das wirklich eher so ein Problem des PDFs, was ich getwittert habe.
Aber du machst das ja auch als Laie, insofern ist das, soll man da nicht so hart sein.
Wir machen das als totale Laien. Also wir haben da einfach mal irgendwie 2 Stunden lang oder 1,5 Stunden lang einen Flyer versucht zu machen. Und wir konnten es nicht mit Photoshop machen, das fand ich eh ganz, ganz schrecklich, weil gerade der neue Mac eingerichtet wurde und da war noch kein Photoshop drauf. Deswegen mussten wir uns ihm helfen. Das war irgendwie ein bisschen doof. Nein, wir werden am 19.01., das ist ein Samstag, von 14 bis 18 Uhr im Jugendkulturzentrum Bernkastel-Kues spielen. Bernkastel-Kues liegt in der Nähe von Trier, für diejenigen, die das nicht wissen. Eine wunderschöne Mini-Stadt an der Mosel. Ich sag Mini-Stadt, weil wir haben nur 7000 Einwohner.
Ein Mini-Fluss, Mosel.
Mosel ist gar nicht so klein, wir haben Schifffahrt.
Manchmal. Der Rhein hat auch manchmal Schifffahrt nicht.
Wir hatten die ganze Zeit Schifffahrt, als der Rhein keine Schifffahrt hat.
Ihr habt uns das Wasser geklaut, Frechheit.
Und es ist so, dass wir inzwischen sehr viele Organisationen vor Ort auch angesprochen haben. Das Problem ist, was wir jetzt nach und nach immer mehr erfahren, dass ganz viele von den ehrenamtlichen Sachen, die bei uns gestartet wurden mit Flüchtlingsfamilien, alle eingeschlafen sind. Also so nach und nach kriegen wir jetzt immer zu hören, so wenn wir den ansprechen, ja, nee, das läuft schon nicht mehr, nee, das läuft schon nicht mehr. Und wir sind mal gespannt, ob wir an die Familien rankommen. Wir haben so Schulsozialarbeit, Realschule Plus und sowas. Ich hoffe, dass wir an die rankommen, und weil bei uns gibt's keinen Treff, also wo man die irgendwie alle einladen könnte oder so. Das wird also ein bisschen komplizierter. Ansonsten, offiziell wird von 14 bis 18 Uhr gespielt. Wir spielen dann aber nach 18 Uhr auf jeden Fall noch weiter. Also wer dazukommen möchte, darf sich gerne melden. Wir freuen uns auch auf die Vielspieler, die dazukommen. Also meine Brettspielkreise sind dabei, sowohl meine Jugendlichen als auch Erwachsenen. Wer von den Kindern kommt, wird man mal noch sehen. Da muss man immer noch die Eltern mit einplanen. Und dann schauen wir einfach, wie sich das entwickelt. Und wir werden dann abends auch irgendein Essen und irgendwie sowas machen. Und mittags gibt's Kuchen. Und wir sind auf jeden Fall mitten in der Organisation. Der Rücklauf ist sehr interessant. Also ja, bisher so die üblichen Verdächtigen, die auch sonst kommen, wenn ich so Spieletage veranstalte. Was sehr spannend war, war, dass ich angesprochen worden bin von einem Flüchtlingscafé aus Trier, ob wir die ganze Veranstaltung da nicht auch noch machen können. Also dementsprechend bin ich jetzt schon in der Planung für die nächste Veranstaltung Spielen für Toleranz.
So langsam arbeitest du dich dann zu den großen Städten hin. Sehr gut.
Ja, irgendwann dann vielleicht zu den Millionenstädten. Das werden wir dann sehen, aber da sind ja eigentlich auch genug Blogger und Podcaster, die irgendwas starten können. Ich finde es auf jeden Fall spannend. Wir werden das jetzt mal ausprobieren. Ich freue mich darauf. Ich werde dann jetzt auch in der nächsten Zeit, ich denke jetzt vielleicht am Wochenende, wenn ich das schaffe, Informationen auf unsere Website erstmal stellen. Ansonsten kann man den Flyer sehen, und viel mehr werden wir auch gar nicht in die Presse und so weiter setzen. Also einfach, es soll sehr offen sein, es soll niedrigschwellig sein, und wir hoffen einfach, dass wir ganz viele Leute haben, die uns besuchen kommen und mit uns spielen.
Gibt's denn da auch Aufkleber von Fuchs und Bär zu bekommen, wenn man da ist?
Auf jeden Fall werde ich Aufkleber dabei haben von Fuchs und Bär.
Sehr gut, sehr gut. Das ist ja bestimmt das größte Anreisekriterium für Leute, die uns hören.
Das könnte sein. Ich könnte auch Aufkleber mitnehmen. Ich bin im Ruhrgebiet dann nach Weihnachten.
Okay.
3-4 Tage. Könnt ihr euch auch melden, wenn ihr Aufkleber möchtet?
Tja.
Dann bin ich nicht so ganz weit ab vom Schuss. Wie sonst.
Ja. Naja.
Ja, aber wie immer, das war jetzt mal vorne rangestellt. Ich finde das gerade ganz spannend, und ich finde es auch toll, dass wir das als Podcast jetzt so schnell schon auf die Beine stellen. Bei uns hat das einfach den Grund, dass Karneval unheimlich stark ist an der Mosel. Das glaubt man immer nicht. Und ich muss es entweder jetzt machen oder ich kann es irgendwann Mitte März machen. In der Zeit, in dem ganzen Februar und Anfang März, brauche ich in der Hinsicht nicht starten.
Ist das stark in der Mosel? Erzähl mir mehr. Ich wohne in Köln.
Ja. Wir haben mehr frei als du in der Schule.
Ja, das ist erstaunlich. Aber naja, ihr seid ja auch viel fleißiger als wir in Köln. Keiner, der das ganze Jahr über anscheinend kann. Nein. Ja. Spielen für Toleranz in Bernkastel-Kues.
Sehr gut, du kannst langsam das Dehnungs-E. Hm. Der Bär ist lernfähig, das ist spannend.
Auf jeden Fall. Ich habe mich auf diese Sendung vorbereitet. Also so richtig. Es wird mir immer unterstellt, dass ich nicht vorbereitet bin. Das ist nicht wahr und war auch nie wahr. Aber ich bin vorbereitet.
Es ist ein bisschen komisch, wenn du das jetzt so herausstellst, dass du vorbereitet bist. Dann gibt das den Anschein, dass als du es nicht herausgestellt hast, dass du vorbereitet warst, dass du vielleicht doch nicht vorbereitet warst.
Ist aber falsch.
Okay, also der Bär ist immer vorbereitet.
Natürlich.
Total.
Ich habe hier meine Top 10 Listen, wie ich Martina aus dem Konzept bringen kann, immer.
Das ist immer so einfach bei mir, das ist voll gemein.
Ja.
Aber ich schaffe das auch immer wieder.
Nein.
Heute. Sollen wir mal zu unserem nächsten Punkt kommen?
Ja, bitte.
Ja, als nächstes geht es natürlich darum, was haben wir gespielt? Und da finde ich es eigentlich total spannend, wenn du einfach mal anfängst und erzählst, wie es mit deinem Exit gelaufen ist, weil du hast ja mit deinen Physikkollegen.
Ja, ich habe Physikkollegen. Ja, ich befinde mich nämlich momentan auf einer Fortbildungsmaßnahme, um ein richtiger Physiklehrer zu werden. Viele wissen das nicht, ich bin tatsächlich Lehrer. Im Gegensatz zu Martina, die immer für eine Lehrerin gehalten wird.
Aber keine ist. Egal, wie häufig ich sage, dass ich keine Lehrerin bin.
Na gut, jedenfalls habe ich einen netten kleinen Physikkurs und da gab es eine Weihnachtsfeier und da gab es die Anweisung auf dieser letzten Weihnachtsausgabe vor den Weihnachtsferien, dass diesmal wir als angehende, was sind wir, Teilnehmer, dass wir jeweils ein Experiment mitbringen sollten. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich könnte jetzt ein langweiliges Experiment mitbringen oder ich könnte die Gelegenheit nutzen, 22 potenzielle Spieler von zum Beispiel Exit-Spielen zu überzeugen, wo ja auch ein Experiment drin ist. Und deswegen habe ich freundlicherweise von Cosmos die Unterstützung, die mich ja unterstützt haben, habe ich Exit-Spiele bekommen, 4 Stück, die wir dann auch da gespielt haben.
Also sonst wäre das ja ein ziemlich teures Experiment gewesen. Ne?
Das stimmt. Und so war das wirklich toll zu sehen, wie dann, wir haben uns dann in 4 Gruppen aufgeteilt, mit 4 bis 5 Leuten. Und dann haben wir das sogar gegeneinander gespielt. Das ist auch eine lustige Erfahrung, dass wir, also ich habe da nicht mitgespielt, weil ich kannte das Exit schon, es war das Haus der Rätsel von den 3 Fragezeichen, also diese 3 Fragezeichen Ausgabe als Einsteigerspiel. Nach dem Motto, ich habe dann gesagt, ich habe das mit meinen Kindern schon mal in 30 Minuten gelöst. Dann waren die ein bisschen,
hast du direkt Druck gemacht.
Ja, waren die ein bisschen unter Druck. Und das ist halt eher für Kinder. Und da steht dann drauf 45 bis 60 Minuten. Und wie gesagt, ich habe es halt in 30 Minuten mit Frau und Kind gelöst. Dann habe ich natürlich noch gesagt, dass wir hier gegeneinander spielen. Also 4 Gruppen, wer dann am schnellsten ist. Deswegen haben die sich auch tatsächlich schnell da eingelesen. Ich hatte dann vorher schon mal erklärt, anhand von einem anderen Exit-Spiel, wie das mit der Scheibe, mit der Codescheibe funktioniert. Aber mussten die dann eh nochmal nachlesen. Die haben auch die Story so ein bisschen genommen. Das ist ja bei diesem 3-Fragezeichen-Exit relativ linear. Man hat ja nicht so einen Raum, den man so erkundet, sondern immer so verschiedene Türen, wo man einfach nur kleinere, immer ein oder zwei Rätsel hat, wo es dann weitergeht. Und das war wirklich nett zu sehen, weil die Exit-Spiele, die leben ja davon, dass die, dadurch, dass die nur einmal spielbar sind, haben die auch Ideen, die so ein bisschen außerhalb der Thinking Out of the Book sind. Und es hat auch dieses Spiel, dass man einmal mit Akustik arbeitet, dass man einmal ein optisches Experiment benutzt. Für unsere Physiklehrer.
Vorsicht, Spoiler.
Ja, ja, für unsere Physiklehrer war das halt, teilweise auch eine Erfahrung. Und ja, es ist durch die Reihen wirklich gut angekommen. Von wow, fand ich gut, bis zu ja, super, wo kriegt man die?
Wo ist das nächste?
Gibt's noch mehr davon und so weiter. Also es ist wirklich erstaunlich gut angekommen. Und da musste ich auf unsere zukünftige Exit-Folge verweisen oder auf unsere zukünftige Escape-Room-Folge verweisen, wenn die uns schon mal hören. Das ist natürlich nett, dann haben die dann auch mehr den Podcast erfahren, den ich zwar schon mal erwähnt hatte, aber ja.
Und wie schnell waren jetzt die schnellste Gruppe?
37.
Das interessiert mich doch.
37 Minuten.
37 Minuten.
Weil dann die schnellste Gruppe, dann eine noch 39 Minuten und dann, ja, dann habe ich auch nicht mehr weiter geguckt, als die anderen dann noch ein paar Minuten länger gebraucht haben. Aber es war lustig, die waren immer so gleich auf und es ist total lustig, wenn gestandene, erwachsene Menschen dann versuchen, irgendwelche Rätsel zu lösen, wo man Körpereinsatz braucht.
Hast du nett umschrieben.
Ja, ja. Was für Kinder erstaunlicherweise, die sind dann schneller dabei, sich auch mal körperlich zu bewegen bei so einem Spiel, was man dann theoretisch muss, was dann auch viel schneller geht. Und ja, und bei manchen Rätseln standen die auf dem Schlauch und ich habe gesagt, ihr benutzt keine Tippkarten. Das ist unter eurer Würde und das hat dann auch keiner sich getraut. Aber dann, ja, dann sind wir so mit kleinen Hilfen einmal, aber auch gut durchgekommen. Es war wirklich sehr, sehr lustig und dann hat sich alles ein bisschen verzögert, weil statt geplanten 3, 4, 5, 6 Minuten pro Experiment waren das dann halt 40, 50 Minuten, die wir dann mit dem Exit-Spiel hatten, aber es hat allen Spaß gemacht. Und ja.
Wie war das denn für dich? Du hast jetzt ja, also ich mache ja häufig als Spielleiter sozusagen irgendwie dabei zusammen. Wie war das für dich? Das mal von außen zu beobachten?
Es macht mir wahrscheinlich sogar mehr Spaß, als im Exit-Spiel selber da durch zu tüfteln. Das ist schon lustiger zu sehen, wo die dran hängen und wie die dann die Aufgabe lösen und wie die dann an dieser einen Stelle hängen und sagen, guckt euch doch die Farben an oder so. Wo man dann immer sagen, aber die müssen halt selber drauf kommen, meistens. Und da kann man so die verzweifelten Blicke, wenn die Frustration so hoch geht, dann muss man irgendwann einschreiten, wenn man dann sagt, okay, dann hilft man mal. Das ist nett zu sehen, ja. Und erstaunlich, wie wenig Spieler, da kam auch die Diskussion auf, ne? Also es sind halt wenig Spieler, würde ich mal sagen. Und dann, wann dann manche wenig Spieler hängen, an welche Art von Rätsel. Und auch, dass wirklich eine Person, die hatte Hemmungen, eine Seite aus diesem Heft rauszureißen, ne? Ein Spiel kaputt zu machen. Das ist immer noch, gerade bei vielen Leuten, wirklich so eine große Hemmschwelle, wo die dann sagen, ha.
Ja, und es kostet 10 Euro. Also ich habe heute...
Das war wirklich auch die Überlegung, ne? Ja,
ja, ich habe heute das gleiche Exit gespielt mit den Kindern. Wir hatten heute Weihnachtsfeier und wir hatten so ein paar Jungs, die ein bisschen, die wir vom Rechner wegkriegen wollten. Und dann habe ich gesagt, komm, ich spiele mit euch Exit. Und ich habe das für die Schule gekauft. Also ich habe das selber gespielt und habe dann gedacht, oh cool, das ist nochmal ein Exit für die Kleinen. Und habe das dann für die Schule gekauft und habe das halt komplett kopiert. Also dementsprechend habe ich das komplett zum Nachspielen gemacht, weil das sonst einfach nicht klappt. Also ich kann nicht in der Schule ein Exit spielen, was ich hier immer kaputt machen kann. Also das kriege ich meinem Schulleiter, der schon echt viel Geld für Spiele ausgibt, nicht verklickern, warum ich davon 5 oder 10 kaufen muss. Und dementsprechend hatte ich das da und das haben wir mit denen gespielt und die haben wirklich, aber die waren auch ein bisschen unkonzentriert, über eine Stunde gebraucht. Aber auch wieder totaler Spaß. Aber auch hier, ne, die Diskussion direkt, weil, ne, ich sag dann, ja, ist ja nicht teuer, ne, sind 10 Euro. Und dann sagen die Kinder, das ist total viel Geld, ne, und das ist doch dann kaputt. Und ja, aber die Mutter, also die Eltern kamen die Kinder dann abholen und ich hatte von dem einen Bruder die kleine Schwester teilweise daneben sitzen und dann habe ich der Mutter auch gesagt, hier, es gibt noch 2, 3 von den Einsteiger-Kosmos, die auch so, also das ist ja das Besondere an den Einsteiger-Kosmos ist, dass die alle so linear aufgebaut sind. Mhm. Also das ist immer, die ganze Zeit geht man das Buch nur durch und muss sich nicht die Rätsel suchen wie bei den anderen Exits. Das ist das, was mich eigentlich dann unterfordert. Also ich finde die inzwischen zu langweilig. Also die gehen einfach durch. Also ich spiele die trotzdem noch gerne, aber die sind halt sehr einfach. Und das habe ich ihr dann empfohlen, habe gesagt, hier, wenn sie das als Erwachsene mit den Kindern machen, und auch die kleine Tochter konnte schon super mitspielen, habe ich dann mal empfohlen, mal gucken, ob da dann auch nochmal Exit-Leute kommen. Aber ich glaube wirklich, dass diese Hürde für, ja, Normalspieler oder wenig Spieler ist halt einfach riesig, 10 Euro für ein Spiel auszugeben, was danach nicht mehr benutzbar ist.
Ja, dann kann man immer noch diese Sache anführen, okay, ihr seid 4 Leute, dann sind es 2,50 Euro für jeden.
Es ja, dauert, okay, ich sag mal, das ist ein Kinobesuch.
Ja, ne? Es dauert eine Stunde auch. Ja, okay, es dauert jetzt nicht 2 Stunden wie ein Kinobesuch, deswegen ist dieser Vergleich schon wieder hinkend. Aber ja, also der Vorteil ist halt, du kannst halt nur kreativ mit den Rätseln umgehen, wie es wirklich die Exit-Reihe macht, wenn du halt diese zerstörbaren Materialien drin hast und dieses nur einmal benutzen hast. Sonst kannst du viele der Rätsel halt gar nicht machen. Und ich finde die auch immer noch, ich habe jetzt vielleicht die Hälfte des Sortiments der Exit-Sachen durch. Ich finde die immer noch super kreativ. Gerade was die, also auch selbst das die sind sehr abwechslungsreich, die Rätsel, wenn man da gegen, ja, die
aber,
anderen.
Aber es ist trotzdem so, und aber da werden wir in der Exit-Folge drüber reden, dass es ja auch andere Möglichkeiten gibt, wie Norris, die das zum Download anbietet. Das finde ich sehr viel besser.
Okay.
Na? Also, dass man einfach die Sachen, die man zerstört, zum Download anbietet und man die dann runterladen und ausdrucken kann.
Ist die Frage, ob das immer bei allen Exit-Spielen geht, weiß ich nicht. Müsste ich mir mal
überlegen. Das geht nicht bei allen Exit-Spielen, das weiß ich, aber es geht bei einigen. Aber ja, das ist halt, ist eine andere Sache. Dafür ist es noch, ist ja auch teurer.
Was liegt ja im Endeffekt trotzdem meistens dann rum? Du gibst das ein paar Mal weiter, vielleicht, wenn du Freunde hast.
Ja, okay. Na, ich meine, wir sind ja heute bei dem Thema Spielen mit Kinder- und Jugendgruppen.
Ja, da geht's nicht, ja.
Und meine Exits sind wirklich sehr viel gespielt. Also ich weiß nicht, wie häufig ich den ersten Fall vom Norris, den Prison Break, inzwischen gespielt hat. Also das ist bestimmt 10, 12, 14 Mal oder so. Also ich habe jetzt erst wieder Unlock ausgepackt in der Schule und habe da wieder die ersten Unlock-Fälle gespielt. Ich habe wieder mit der Sternwarte angefangen. Wir sind ja eben, was haben wir gespielt? Ich habe wieder mit der Sternwarte weitergemacht, was immer das erste Spiel mit den Fünfern ist, was ich spiele. Also meine Escapes sind nicht nur viel ausgeliehen, sondern werden ständig gespielt. Also ich habe keinen Exit, bis auf die, und das ist für mich ja schade, ne? Also ich spiele die Kosmos-Exit, spiele nur ich. Und alle anderen kann ich mit meinen Gruppen spielen. Und deswegen ist für mich die Kosmos-Reihe immer so ein bisschen schade eigentlich, weil ich das nicht machen kann.
Aber das müssen wir nochmal in der
genau, da reden wir dann in Ruhe drüber. Ja, bei mir ist endlich der Dice Throne Kickstarter angekommen, auf den ich gewartet habe. Und wir haben anfangen können, Dice Throne zu spielen. Dice Throne hatte jetzt einen Kickstarter, wo man die Season 2 wurde gekickstartet und man konnte halt die Season 1 mitbestellen. Auch alles in der Collection, super irgendwas Edition, was bei uns bedeutet, ich habe mit die wunderschönsten Sleeves, die ich je bei einem Spiel hatte. Also ich bin ja ein Sleeve-Fan, aber das sind wirklich, jeder Held hat sein eigenes Kartendeck bei dem Spiel und wir haben jetzt noch die passenden Sleeves dazu und dann sind die Sleeves alle hinten bedruckt mit dem Helden.
Das ist ja toll.
Das ist wunderschön. Die sind echt wunderschön, haptisch toll. Also sind auch richtig hochwertige Sleeves. Da macht es richtig Spaß, also damit zu spielen. Und es ist so, in der Season 1 sind 6 Helden. Wer das ausprobieren möchte, das reicht völlig. Die gibt's irgendwie für 40 Euro grob in der normalen, in der Retail-Version. Und Season 2 sind nochmal 8 Helden. Und eigentlich ist das eine aufgebohrte Kniffel-Variante mit Angriffen. Also es ist nicht so, Kniffel ist ja ganz solitär vor allem hin und man vergleicht später die Ergebnisse. Hier greift mich an. Aber es ist auch, ich habe ein Kartendeck. Aus dem Kartendeck habe ich Karten auf der Hand. Immer wenn ich anfange, kriege ich eine Karte und einen Command Point, einen Combat Point. Damit kann ich meine Karten bezahlen, die ich ausgebe oder andere Sachen machen. Und jeder Held hat wirklich komplett nicht nur unterschiedliche Würfel, also jeder hat seine 5 eigenen Würfel. Jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Statuseffekte. Und das macht das Ganze irgendwie interessant zu spielen. Also ich habe jetzt 6-mal gespielt. Für ein Spiel, was ich 1,5 Wochen habe, ist das sehr außergewöhnlich. Also wer weiß, wie ich normalerweise spiele, weiß, dass ich selten so viel ein Spiel spiele. Also das zeigt gerade, wie begeistert wir auch sind. Allerdings, also es dauert so eine halbe Stunde bis Stunde, je nachdem. Also zu zweit haben wir es jetzt gespielt, dann sind wir wirklich bei der halben Stunde. Zu dritt oder viert ist man eher bei einer Stunde. Ist bei uns aber im Moment der Absacker und der Aufwärmer. Also fangen eigentlich mit Dice Throne an und hören mit Dice Throne auf und spielen ein großes Spiel zwischendrin, wenn es klappt.
Das Vorspiel.
Ja, ich habe immer noch nicht den richtigen Begriff und Vorspiel gefällt mir auch nicht.
Das sind Einblicke. Okay.
Und im Endeffekt ist das, es ist zwar auf Englisch, aber es ist so einfach zu erlernen, dass es ganz gut geht. Ne? Also auch Leute, die jetzt sagen, ich bin im Englischen nicht so firm, konnten mal damit spielen. Und das Coole ist, du spielst eigentlich immer 1 gegen 1. Wenn du zu viert spielst, spielst du 2 gegen 2. Und gewonnen, also beziehungsweise verloren hat derjenige, wenn der Erste keine Lebenspunkte mehr hat. Mhm. Also du versuchst eigentlich nur Lebenspunkte irgendwie runterzuknüppeln und das Coole ist, du suchst dir das nicht aus, sondern du würfelst das aus. Jedes Mal, wer den Schaden bekommt. Also du würfelst, ich erkläre jetzt nicht die Regeln, aber du würfelst und dann hast du irgendwann raus, was du für einen Schaden machst und wie du Schaden machst und dann wird erst rausgewürfelt, wer eigentlich das Ziel ist. Und dadurch umgeht man halt dieses, dass man bewusst irgendwie einen runterknüppelt. Das kannst du halt nicht machen.
Aber durch Zufall kann dann trotzdem einer.
Durch Zufall kann das trotzdem passieren. Warum meine Männer schon wieder nölen, wenn sie es gegen mich spielen? Ich bin immer noch ungeschlagen in diesem Spiel. Beim letzten Mal war das aber auch wirklich, dass meine beiden Männer, Thomas und Michael, sich gegenseitig die ganze Zeit nur Schaden gegeben haben. Und die waren irgendwie, man fängt mit 50 Leben an und beide waren irgendwie auf 25 und ich bei 48. Ja. Aber einfach nur, weil ich jeweils nie angegriffen wurde. Also klar, das hat dann schon eine große Glückskomponente. Das gibt aber auch keinen Stress, ne? Also weil du das halt einfach spielen kannst und du gehst nicht bewusst auf jemanden drauf. Ist im Moment mein meistgespieltes Spiel, muss ich sagen, in den letzten 2 Wochen, seitdem es da ist.
Aber nicht von der Zeit, oder?
Nicht von der Zeit her, ne.
Ja, gutes Stichwort. 2 gegen 2, 1 gegen 1. Ich habe Pocket Subs gespielt, was im Prinzip nichts anderes ist als ein ich fahre mit Schiffen und Minen hinter mich und mache so das Spielfeld kleiner, bis die anderen Schiffe dagegen fahren müssen und ich als letztes übrig bleibe.
Okay.
So, also es ist quasi Snake, dieses alte Handyspiel, wo man immer frisst und hat nur getarnt als U-Boot-Spiel. Ist nett, ist witzig, kann man spielen.
Aber ist eine Messe-Neuheit auch, oder?
Ja, ich glaube schon.
Es ist irgendwie so zu der Zeit.
Ja, Pocket Subs, ja, kann man machen. Und das ist auch entweder, ich weiß nicht, wie es bei Leuten ist, aber es war dann zu viert, war es dann 2 gegen 2, wie wir bei der zweiten Partie dann nochmal nachgelesen haben. ja, war nett und davor habe ich...
Ich fand das lustig, weil ich glaube, Pocket Subs, als du das gespielt hast, war das an dem Morgen das Aufstehrätsel vom Brettwelten.
Ah ja, da habe ich ja, momentan stehe ich eher gestresst auf und kann leider nicht mehr immer gucken. Wenn das Aufstehrätsel ist, dann meistens immer schon durch. Ja, und dann habe ich davor Railroad Inc. gespielt, was ein Roll-and-Dice-Spiel ist, was aber ein bisschen mehr Thema hat, was mir generell besser
gefällt.
Roll and Dice,
ja, auch.
Ja. Also, irgendjemand würfelt, der wird dann dafür verantwortlich gemacht, was man für einen Blödsinn gewürfelt hat, aber das benutzen dann trotzdem alle. Und theoretisch könnten alle die gleiche, das gleiche Brett haben am Ende, aber hat nie einer. Weil man zeichnet Strecken ein und versucht, die zu verbinden und versucht, viele Ausgänge zu machen. Gefällt mir besser als so Zahlen würfeln und dann irgendwie was zählen.
Okay, mir nicht. Bei mir ist genau andersrum. Ich spiele lieber alles andere. Also ich fand das überhaupt nicht spannend. Okay. Aber das ist irgendwie, es sind Eisenbahnschienen und Straßen und...
Ja, ja. Ich verstehe dich ja.
Also mir hat's nicht, also ich habe es ja auch gespielt. Ich kann das auch als Absacker verstehen. Also es ist kein Spiel, wo ich sage, ich spiele es nicht wieder mit, aber es ist auch keins, wo ich jetzt denke, Mann, habe ich nicht auf der Messe gekauft.
Ja, nee, es war irgendwie, wir haben gespielt und dann wollten alle nochmal, weil sie das dann richtig machen wollten. Da habe ich gesagt, okay, machen wir nochmal und dann habe ich die zweite Partie gewonnen und dann wollte keiner mehr.
Okay.
Nein, es war okay, kann man machen.
Weil du gerade zeitlich gefragt hast, ich habe... Also als wir uns besprochen haben, hat Björn gesagt, so wenig hast du nur gespielt. Und habe ich gesagt, naja, ich habe halt Gloomhaven gespielt. Und eigentlich hatten wir uns zum großen Spielewochenende getroffen zu viert. Mit meinen 3 Lieblingsmännern, Thomas, Michael und Oliver. Und wir haben halt gesagt, natürlich spielen wir dann Gloomhaven, große Kampagne. Wir hatten aber auch noch ganz viel sonst eigentlich geplant. Was ist draus geworden? Wir haben Dice Throne gespielt und Gloomhaven, große Kampagne. Und zwar 4 Szenarien. Und wer weiß, wie lange Gloomhaven zu viert dauert, kann sich vorstellen, dass wir 1,5 Tage eigentlich fast nur Gloomhaven gespielt haben. Das hat mich sehr überrascht, hat aber total Spaß gemacht. Wir waren so drin und sind alle gelevelt. Im Moment ist es halt total lustig, weil wir halt, also Oliver ist retired, der Rest spielt.
Schönen Gruß an Oliver, ich höre gerade, okay.
Alle anderen spielen inzwischen auf Level 6, 7 und 8, weil wir alle unsere Lebensziele nicht erreichen, irgendwie, egal was wir machen. Und das ist schon ganz schön krass inzwischen. Also ständig spielt irgendjemand eine Karte und sagt, oh mein Gott, was kannst du denn jetzt auf einmal? Also die Charaktere auf dieser Höhe zu spielen, ist teilweise echt der Hammer, weil du nur noch überlegst, okay, das geht.
Leider
ist witzig, ist cool.
Leider haben die Monster dann auch entsprechend hohe...
Ja, und wir haben jetzt ein Szenario halt zum Glück mal für mein Lebensziel überhaupt nicht geschafft. Und sind kläglich gescheitert und endlich sind sie mal gestorben, alle nach und nach.
Aber du darfst nicht vor den Sternen.
Nee.
Also
habe ich geschafft.
Sehr gut. Ja, da habe ich ja eine gewisse Routine dann gehabt. Nicht vor den
anderen. Ja, du hast dafür einen besseren Charakter gehabt. Und ich muss halt auch einfach sagen, wir spielen halt einfach eigentlich so hoch. Also wenn ich das als erstes Lebensziel gehabt hätte, hätte ich das eher geschafft. Als zweites Lebensziel mit eigentlich nur 3 Leuten ist es echt schwer. Aber ich bin zum ersten Mal wieder ein bisschen näher gekommen und vielleicht muss ich meinen Charakter nicht noch bis Level 9 spielen.
Es geht ja darum, dass man quasi den anderen beim Sterben zuguckt, muss man vielleicht mal dazu sagen.
Psst! Jetzt weiß Oliver mein Lebensziel.
Ich glaube, der Oliver ist klug genug, der hat das schon vorher herausgefunden.
Aber sie wissen alle nicht, wie viele.
Ja.
Ja, weil wir spielen ja mit Geheimlebenszielen.
Deswegen plauderst du da immer so viel.
Ja, nur das, weil ich bin da echt gefrustet. Ich sitze dann auch am Tisch und sage, boah, ihr könnt ruhig sterben. Aber die wollen das einfach nicht mehr zuliebe machen. Das ist voll fies.
Bei mir sagen die immer, du willst uns doch nur alle tot sehen. Das haben die auch schon in den Runden, also in den Spielen davor gesagt, generell. Als ich jemanden bei Zombies halt mal erlöst habe. Schönen Gruß an Fabian. Aber der war umgeben von Zombies, was hätte ich machen sollen? So habe ich nochmal reinschießen können. Gut, man trifft halt zuerst einmal den Spieler. In der ersten
Season. Ja, das ist wirklich das, was Black Black besser gemacht hat. Ja. Also für alle die uns nicht schon seit ewigen Folgen hören und wissen, dass Björn und ich uns teilweise sogar über unser gemeinsames Lebensziel kennengelernt haben auf Twitter. Wir hatten halt ein gemeinsames Lebensziel.
Bei Gloomhaven, ja.
Bei Gloomhaven, er hat's geschafft, ich immer noch nicht.
Du bist halt langsam mit deinen Lebenszielen zu erreichen.
Irgendwie schon. Ah, oh, Mann.
Du bist eine Grüblerin. Ich habe aber
jetzt. Ich ihn aus dem Konzept gebracht.
Ja. Das war Gloomhaven.
Ja.
Für dich.
Du hast auch noch was gespielt, oder?
Ich habe, was habe ich noch gespielt?
Du hast auch noch mit deiner Tochter ganz viel gespielt, oder nicht?
Ganz viel, ja. Wir haben ein bisschen gespielt und das sind dann so Dinge wie Rums, was sie sich ausgesucht hat, wo man aus dem Hause Kosmos, wo man so Würfeln flitscht. Und da habe ich einen sehr glücklichen Schuss gehabt mit meinem, ich war wirklich runter auf einen Stein. Ich glaube, ich hatte nur noch meinen König gehabt. Da habe ich mit meinem König den anderen König aber vom Feld geflitscht. Das war großartig. Episches Spielerlebnis. Und mittlerweile schafft meine Tochter das dann auch ganz gut zu verkraften, so eine Niederlage.
Okay.
Das muss man ja auch. Das ist ein großes Thema, ne?
Muss man lernen.
Muss man lernen. Aber danach bin ich dann besiegt worden. Und dann haben wir MOA gespielt.
Hattest du eine Chance?
Nein, sowas von keine Chance. Ja. Man kann 15 Punkte sind da zu verteilen immer und ich hatte nachher 2. Also ich hatte eine Karte erobern können bei diesem Memoir. Es war ein Massaker. Ja.
Aber ich finde das wirklich toll. Also das ist echt ein Memory-Spiel, was auch bei den Großen so gut ankommt. Ich finde das so cool, dass meine Jugend, meine Kinder spielen das ja auch total gerne. Und also in der Schule. Und ich finde das immer richtig cool, dass du merkst so, oh nee, Memory spiele ich eigentlich nicht mehr. Und aber eigentlich mögen sie das System, weil das kennen sie. Und Memoir ist immer noch das Spiel, was ständig rausgegriffen wird aus dem Brettspielschrank.
Ja, das ist.
Daran merkt man immer, dass es funktioniert, wenn sie von selber ankommen und es spielen wollen.
Das Gute ist, ich muss viel weniger Prinzessin Lilifee-Memory spielen, seitdem wir Memoir haben.
Ah, habe ich dann bald eine Chance, dich doch mal zu besiegen, weil ich mehr im Training bist.
In Prinzessin Lilifee-Memory hast du nie eine Chance.
Ja. Ich muss das mal trainieren. Du musst mir das mal ausleihen und dann trainiere ich das.
Mal schauen. Vielleicht solltest du das nicht trainieren.
Ja. Und ganz kurz, wir haben natürlich Pandemie Legacy weitergespielt. 2.
Habe ich schon durch übrigens. Du sagst das immer, ich habe das schon lange durchgespielt.
Ja.
Ich bin gespannt, was du zum Ende sagst.
Bin da auch gespannt drauf. Und das Gute ist, mein Mann mag das nicht besonders, aber er spielt mit. Und jetzt sagt er immer, oh, nee, komm, wir spielen Pandemie Legacy, dann ist es bald vorbei. So kriege ich im Moment meine Pandemie Legacy-Kampagne durch.
Ja.
Aber es ist auch schon spannender geworden.
Ich habe apropos auch mal Pandemic jetzt nochmal gespielt. Also das Pandemie-normale Spiel, auch beim Handy. Da gibt es nämlich eine Handy-App. Und die habe ich mir dann zugelegt gehabt mal und spiele das dann ab und zu darauf, denn ich besitze sonst, glaube ich, nur Pandemie, die Heilung.
Echt? Du hast gar kein Original Pandemie?
Nö, ich habe kein Original Pandemie. Hat mich damals nicht so interessiert. Ich fand die Mechanik gut. Aber als dann Pandemie Legacy rauskam, wusste ich, dass ich das auf jeden Fall dann irgendwann spielen würde, als es im Angebot war. Und das hat mir immer mehr Spaß gemacht dann zum Ende hin. Und man kann das theoretisch auch zurückbauen zu einem normalen Pandemie. Sollte ich jemals die Lust haben, normales Pandemie zu spielen, könnte man das Pandemie Legacy, gespielte Pandemie Legacy Spiel zurückbauen zu einem fast identischen normalen Pandemie. Bisschen anders ist es dann schon, aber nicht viel. Wusstest du das?
Ja, ich wusste das, aber meins wird ja gebastelt. Irgendwie immer noch. Also aus den Schülern sind inzwischen Studenten geworden und irgendwie kriege ich es immer noch nicht.
Wahrscheinlich haben die das verbummelt, die wissen gar nicht mehr, wo das ist. Schönen Gruß an deine Studenten. Und in ein paar Jahren sagen wir einen schönen Gruß an die Menschen im Beruf. Wo ist mein Pandemie?
Naja, ein Teil davon studiert Geisteswissenschaften. Keine Ahnung, ob die in den Beruf kommen. Dann sehe ich sie wieder in der Schule.
Dich hat man ja auch untergebracht.
Mich hat man auch untergebracht als Philosophin in der Schule. Also dementsprechend, irgendwann sieht man sie alle wieder. Ja, aber das ist ja die perfekte Überleitung.
Ich habe noch eine Sache gespielt.
Du hast noch eine Sache gespielt.
Ja,
top,
jetzt muss ich deine Überleitung sowas von kaputt machen. Ich habe noch in Vorbereitung auf diese Sendung Bärenpark gespielt. Das reicht schon. Jetzt kannst du deine perfekte Überleitung weitermachen.
Jetzt hat er meine Überleitung kaputt gemacht, um Bärenpark zu erwähnen. Das ist echt unglaublich. Mehr möchtest du jetzt nicht dazu sagen. Tja, jetzt hätte er die Chance gehabt, darüber zu reden. Mal gucken, ob er die Chance nochmal bekommt.
Ja klar, am Ende. Haben wir auch so abgesprochen.
Ja, stimmt. Er hat sich vorbereitet.
Ja, natürlich.
Ja.
Ich glaube wohl, das kommt nicht. Okay, du hast über Pandemie dich vorbereitet, apropos Vorbereitung.
Apropos Vorbereitung, ja. Ich hab mir halt schon überlegt, weil wir stellen ja das Spiel immer vor mit Regeln und so weiter, ob ich das bei Pandemie überhaupt mache. Und für alle, die Pandemie in- und auswendig kennen, nutzt die Kapitelmarken und überspringt es einfach. Ich weiß es nicht, aber ich denke mir, dass es vielleicht doch immer noch Leute gibt, die Pandemie nicht kennen. Und dementsprechend werde ich trotzdem Pandemie so vorstellen, wie ich Spiele immer vorstelle, weil ich es einfach wichtig finde. Also für mich ist Pandemie inzwischen, also wenn ich über Klassiker rede, ist für mich Pandemie ein Koop-Klassiker. Ganz klar.
Würde ich tatsächlich auch so sehen. Außerdem gibt es ja noch gute Gründe, das hier trotzdem zu hören. Denn erstens werde ich dich ja immer unterbrechen und aus dem Konzept bringen. Zweitens kann man ja nochmal die Regeln auffrischen. Und vielleicht habt ihr schon jahrelang was falsch gespielt und kriegt das dann jetzt mit, dass man das eigentlich ist Pandemie ja doch schwierig. Und der dritte Grund, das hier zu hören, ist zum Einschlafen. Ich kann immer sehr gut einschlafen, wenn die Martina anfängt zu reden.
Also jetzt wird er langsam gemein.
Pandemie. Pandemie ist aus dem Jahre 2008. Wusstest du das?
Ja.
Natürlich wusstest du das.
Und wann ist es nominiert worden zum Kritikerpreis, das Spiel des Jahres Jury?
Das ist auf der Nominierungsliste erschienen 2009.
Ja, warum?
Wie warum?
Weil dann erst die deutsche Ausgabe kam.
Ja, natürlich.
Von?
Matt Leacock, meinst du?
Von? Verlag, deutsche Ausgabe.
Z-Man, International und Pegasus.
Genau.
Natürlich.
Wenn wir jetzt heute schon eine Verlags-Werbesendung machen, du hast die ganze Zeit Kosmos genannt, dann nennen wir jetzt auch nochmal Pegasus. Von denen ist es übrigens auch Memoir.
Ja, aber naja.
Ja, seht ihr, ich kann das auch mit dem aus dem Konzept bringen.
Ja, auf jeden Fall ist das Spiel von Matt Leacock, der auch davor, im Hintergrund kam im Wandel der Zeiten das Würfelspiel raus, Bronzezeit von ihm, gibt es auch die Eisenzeit. Dann hat er noch diese Reihe gemacht mit Die verbotene Insel, Die vergessene Stadt und Forbidden Sky, was im Englischen irgendwie viel zusammenhängender klingt mit Forbidden Isle, Forbidden Desert und Forbidden Sky halt. Im Deutschen haben die Schmidt-Spieler es irgendwie nicht geschafft, das vernünftig einheitlich hinzukriegen. Und leider ist Die vergessene Stadt vergriffen schon seit Jahren. Das ist ein bisschen schade. Aber man merkt, es ist auch ein Koop-Spiel. Das sind alles Koop-Spiele, die so ein bisschen dieses Pandemie-Setting aufgreifen. Und die mag ich eigentlich ziemlich gerne. Die sind ein bisschen leichter, aber, also leichter. sogar als Pandemie.
Noch sei ich da, okay.
Ja. Hast du mal gespielt?
Nee.
Keins davon?
Keins davon.
Ich finde es auch nichts für dich. Aber ist ganz witzig. Ich glaube, Forbidden Sky habe ich jetzt gesehen. Muss man sich vielleicht doch nochmal angucken, auch wenn es mich so eher nicht ansprach. Aber es hat so Elektronikschaltung. Das fand ich, das leuchtet. Ja, und dann hat er was ganz Tolles gemacht. Er hat Thunderbirds gemacht. Thunderbirds ist auch ein Koop-Spiel von Matt Leacock über eine Fernsehserie aus den 60ern, die mit Marionetten war.
Okay.
Und ja, du bist halt viel zu jung dafür, aber in den 80ern liefen Wiederholungen. Und ja,
Da durfte ich bestimmt das noch nicht im Fernsehen gucken.
Das Krasse war, das waren Marionetten, Filme über eine Rettungstruppe, nicht zu verwechseln mit den Chip und Chap Sache, die Rescue Rangers, die Rettungstruppe. Nein, die dann, ich schweife ab, die dann so verhindern mussten. Und diese Folgen, die haben wirklich dann 1,5 Stunden gedauert und das war viel für die damalige Zeit. Und wenn du das moderne Sehgewohnheiten hast, sind die echt langsam, die Folgen. Also das ist echt anstrengend, teilweise die heute nochmal zu gucken. Aber es ist eine schöne nostalgische Sache. Thunderbirds. Es kam übrigens ein Kinofilm raus mit echten Leuten. Regie hat Jonathan Frakes geführt. Commander Riker von Star Trek Next Generation. Ich bin abgeschwiffen.
Total.
Ja. Diese Pandemie-Sache hat auch ein bisschen gestreut und jede Menge Ableger erzeugt. Es gibt ja da sowas wie, also es gibt Erweiterungen. Vielleicht sprechen wir die nochmal an. Ich weiß nicht. Okay. Also es gibt Erweiterungen, es gibt mit neuen Charakteren und so weiter. Es gibt dann auch so verschiedene, das Thema, also die Kernmechanik in verschiedenen Settings, ja. Zum Beispiel gibt es Pandemie Iberia, wo man dann auf einer Insel irgendwo was speziell regional aufbaut. Relativ neu war Pandemie steigende Flut, wo man Holland davor bewahrt.
Das haben wir ja dieses Jahr zusammen gespielt.
Stimmt, das haben wir dieses Jahr zusammen. Du warst das, die so schlecht gespielt hat und alles verwürfelt hat. Wir haben Holland unter den Spoiler.
Ich habe mir das vom Dirk gewünscht.
Die Schreckensherrschaft des Cthulhu.
Ja, das einzige andere Pandemie, was noch bei mir ist. Bis auf die Legacy-Varianten. Hm. Aber ich finde es ziemlich cool. Also erstens bin ich ja Lovecraft-Fan und ich habe schon Schwierigkeiten an Spielen vorbeizugehen, die irgendwas mit Cthulhu zu tun haben.
Außer Arkham Horror, das Kartenspiel?
Das habe ich nicht. Ja, ich habe ja nicht
alles. Oder Arkham Horror, das Brettspiel?
Ich habe ja Eldritch Horror.
Ja. Unterhalten uns später mal drüber.
Ich finde es schwieriger als das normale Pandemie und hat deswegen für mich auch wirklich eine Berechtigung daneben. Also ich fand es mit Rising Tide fand ich zugleich.
Okay.
Zum normalen Pandemie.
Dann ganz neu rausgekommen ist der Untergang Roms. Aber habe ich mir auch noch nicht näher angeguckt. Ist auch ganz, ganz frisch jetzt.
Also wer dazu mehr hören will, soll die letzte Folge vom Ablagestapel hören. Da hat der Dirk ganz, ganz lange über Untergang Roms gesprochen.
Und dann nicht zu verwechseln, Pandemie die Heilung, was ich mir dann zugelegt habe.
Das ist das Würfelspiel, ne?
Das Würfelspiel funktioniert ein bisschen anders, ist ein bisschen seichter. Es ist ein komplexeres Würfelspiel, also es ist schon kein Absacker. Ganz bestimmt nicht. Und leider gibt es die Fortsetzung, also das Add-on nicht auf Deutsch, also die. Es gibt eine Erweiterung für Pandemie, die Heilung, die immer noch nicht auf Deutsch übersetzt wurde und vielleicht gar nicht kommt auf Deutsch.
Ja, das ist ja für mich immer wieder der Grund, warum ich mir solche Spiele gar nicht erst auf Deutsch kaufe.
Ja, aber ich meine, Pandemie müsste eigentlich groß genug sein, als dass man auch die...
Ja, eigentlich schon.
Auch bei diesem Heilung.
Aber das ist ja auch Pegasus, oder?
Ich weiß gar nicht, ist das Heilung Pegasus oder Asmodi? Weiß nicht, Asmodi?
Das schreiben wir später in den Text rein. Das gucken wir mal nach noch. Also das klassische Pandemie spielt man normalerweise von 2 bis 4 Spielern. Man kann das aber auch alleine spielen, indem man einfach 2 Charaktere oder 4 Charaktere spielt oder 3 Charaktere. Wenn man das auspackt, hat man eine ganz große Weltkarte vor sich. Auf der Weltkarte sind in den verschiedenen Seuchenfarben die Städte markiert. Dann hat man Seuchenwürfel in 4 Farben. Also wir bekämpfen 4 Seuchen da drin. Wir haben Infektionskarten, wir haben Spielerkarten, wir haben Rollenkarten und so weiter. Thema ist, wir sind ein Team aus Seuchenbekämpfungsspezialisten, die halt versuchen, Seuchen zu bekämpfen, damit keine Pandemie ausartet. Und das ist eigentlich so das Spielprinzip, warum wir das Ganze spielen. Und gewonnen hat man, wenn man alle 4 Heilmittel entdeckt hat.
Und jeder dieser spielbaren Figuren hat Spezialfähigkeiten.
Genau, es gibt Rollenkarten dazu.
Ja, das heißt ja nicht, dass es kann ja auch nur rot oder blau sein.
Nee, es ist ein bisschen mehr. Also es ist halt wirklich, jeder Charakter hat irgendeine Fähigkeit und eigentlich sind auch alle Charakter wichtig.
Aber man kann ja nur 4 mitnehmen.
Ja, das ist halt, das wird per Zufall entschieden. Obwohl ich sagen muss, dass ich bei den Erstspielen, bei den Kindern, den Logistiker rausnehme. Hm. Weil ich den, aber da sag mal gleich was zu, wenn ich erklärt habe, wer der Logistiker ist. Sonst wissen ja die Leute, die Pandemie nicht kennen, worüber wir reden.
Dann möchte ich darüber auch nochmal über den Medic in diesem Zusammenhang reden.
Darfst du dann. Sehr gut. Wie baut man das Spiel auf? Das ist ziemlich einfach, das ist aber sehr wichtig, wie man das aufbaut. Erstmal haben wir gerade schon gesagt, bekommt jeder Spieler eine Rollenkarte zufällig mit der Sonderfähigkeit. Dann wird ein Forschungslabor auf Atlanta gesetzt und alle Spieler dazu. Danach werden die Infektionskarten gemischt. Jede Stadt auf der Karte, für die gibt es eine Infektionskarte. Ne? Und dann wird die erste Grundinfizierung gemacht. Die erste Grundinfizierung ist immer anders. Und da kann man Glück oder richtig Pech haben. Also man mischt diesen Stapel und dann werden 3 Karten aufgedeckt und da kommen 3 Würfel jeweils hin. Dann werden 3 Karten aufgedeckt, da kommen immer 2 Würfel statt. Und dann werden 3 Karten aufgedeckt, da kommt immer 1 Würfel hin. Diese Würfel repräsentieren die Seuche. Dann kommen die ganzen Karten auf den Ablagestapel. Dann werden die Spielerkarten gemischt. Da sind auch alle Städte einmal drin. Plus 5 besondere Ereigniskarten.
Und der Unterschied ist, dass die Spielerkarten so sind und die bösen Karten sind so.
Genau, längs und quer.
Genau, ich halte meine Hände jetzt senkrecht und waagerecht.
Man merkt immer, dass der gelbe Bär eigentlich ursprünglich aus dem YouTube kommt.
So weit würde ich nicht gehen, aber danke. Eigentlich bin ich cooler YouTuber.
Ja, und er lässt sich herab mit mir einen Podcast zu machen.
Sie hatte sich nach jemandem Professionellem gesucht, der hat mich bekommen.
Ja, genau. Das war ein Glücksgriff.
Danke. So, ich will dich jetzt nicht mal aus dem Konzept bringen für dieses nette Kompliment.
Genau, wie gesagt, die Spielerkarten werden gemischt und dann ausgeteilt. Und das skaliert per Spielerzahl. Also bei 2 Spielern kriegt man 4 Karten, bei 3 Spielern 3 Karten, bei 4 Spielern 2 Karten als Start. Und das ist halt auch ganz gut, weil das Spiel skaliert. Dann werden die...
Entschuldigung. Aber ist das nicht so, dass dann bei 3 Spielern hat man insgesamt 9 Karten zur Verfügung und bei 2 Spielern hat man nur 8 Karten und bei 4 Spielern hat man auch nur 8 Karten?
Ja.
Dann ist 3 Spieler ja die optimalste Anzahl, wenn man gewinnen will.
Deswegen spielen wir PL2 auch mit 3 Spielern.
Ah.
Nein, keine Ahnung. Also es ist, ich war eh irritiert, weil ich habe das eigentlich die ganze Zeit immer mit 2 Karten gespielt. Egal mit wie vielen. Aber, ja.
Okay.
Also man kann sich da schwerer machen, wenn man möchte.
Ich fand's ja immer leichter, je weniger Spieler du hattest. Auch bei 2 Spielern fand ich es ganz einfach, obwohl man eigentlich mehr Synergien hätte. Wobei, ja, man hat ja dann die ganzen Karten nur auf 2 Hände verteilt, wenn man Karten sammeln muss. Ja.
Das ist aber schon dadurch hast du halt auch weniger Spezialfähigkeiten, die du benutzen kannst.
Ja, eben. Und das ist dann, ich finde ja Synergien von Spezialfähigkeiten finde ich generell besser. Aber es ist dann so, dass man bei 2 Spielern dann auch die Hände, nur 2 Hände hat, auf denen man Karten sammelt.
Da die Zuhörer noch gar nicht wissen, worüber du redest, bringt das noch nicht so viel.
Stimmt.
Außer die Pandemie schon kennen. Ich gehe ja immer, also Ja, aber man kann, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass alle das kennen. Also erkläre ich mal weiter. Danach werden die restlichen Karten, die noch da sind, in Stapel verteilt. Und jetzt geht es darum, wie schwer man sich das Spiel macht. Man kann bis zu 6 Epidemienkarten reinmischen. Und das heißt, diese übrig gebliebenen Spielerkarten werden in 4, 5 oder 6 Stapel geteilt, je nachdem, wie viele Epidemien man drin haben möchte. Und dann werden die stapelweise gemischt und aufeinander gelegt. Das muss ich inzwischen so deutlich sagen, weil meine Kinder in der Brettspieler AG letztens ganz stolz waren, wie gut sie durchgekommen sind. Und ich dann mir den Spielerkartenstapel angeguckt habe und in den letzten 10 Karten 3 Epidemien gefunden habe.
Das kann nicht sein.
Die halt die Stapel gemacht haben, dann haben die die Epidemienkarten auf die Stapel gelegt und dann haben die alle Karten zusammengemischt. Also alle Stapel einzeln mischen und aufeinanderlegen. Ja, man lernt dann, so was falsch gemacht werden kann. Also das merke ich mit dem Spielen mit den Kindern immer wieder, was die halt auch so manchmal gerne vergessen, was das Spiel schwieriger macht. Und das ist eigentlich schon, das ist vom Aufbau her. Es gibt noch so ein paar Marker, die man hinlegt. Der Spielablauf ist auch ziemlich einfach. Also wir sind zwar in einem kooperativen Spiel, aber alle Spieler sind reihum dran. Ich habe jetzt auch in der Vorbereitung gelesen, der Spieler, der als letztes krank war, fängt an. Das habe ich ja noch nie gemacht. Wir haben immer entschieden, wer anfängt. Also diese Freiheit haben wir uns immer genommen, deswegen ist der Startspieler, das haben wir immer entschieden.
Tatsächlich? Also ich habe zumindest bei Pandemie Legacy 2 war es so, dass man zufällig auslost, wer Startspieler ist.
Ja, keine Ahnung. Also das war irgendwie immer so, das haben wir immer entschieden. Wenn immer der anfängt, der als letzter krank war, dann bin ich das ja immer. Gelten chronische Krankheiten dann auch?
Gelten Geisteskrankheiten ist die andere spannende Frage.
Ja toll, dann spiele ich das mit dir, dann fängst du ja immer an. Okay, Respekt. Also die Spieler sind reihum dran und man hat erstmal 4 Aktionen. Danach zieht man 2 Spielerkarten und danach muss man infizieren. 4 Aktionen, das bedeutet, ich habe 4 Aktionspunkte, mit denen ich was machen kann. Und ich habe erstmal die ganz normalen Bewegungsaktionen. Also ich kann von einer Stadt zur nächsten mit dem Auto oder der Fähre, jeweils ob die über Land oder über Wasser miteinander verbunden sind. Also alle Städte, die auf der Weltkarte sind, sind per Striche miteinander verbunden.
Na, und, das ist das Schöne, diesen Einführungscharakter. Jeder, der mal Spiele vorher gespielt hat, die halt nicht so tief gehen und nicht so sinnvoll sind, kennt so ein Deutschland-Reisespiel oder so ein Europa- oder so ein Weltkarten-Reisespiel und dann hat man direkt was Vertrautes, die Weltkarte, die mit Linien verbunden ist. Das ist sehr intuitiv. Das hat diesen Einführungsspielcharakter. Deswegen ist es auch ein gutes Gateway-Spiel.
Ja, ich weiß nicht, ob ich Pandemie als Gateway-Spiel benutzen würde. Dafür ist es zu frustig beim ersten Mal.
Ich weiß nicht, ob wir das in der Gateway-Folge erwähnt haben. Müsste ich mir nochmal anhören, die Folge.
Also ich benutze es als erstes Koop-Spiel, ja. Benutze es als erstes Koop-Gateway-Spiel. Wie gesagt, also man kann für eine Aktion von einer Stadt zur nächsten benachbarten, miteinander verbundenen fahren. Gehen, laufen, mit dem Schiff fahren, was auch immer. Dann kann ich fliegen. Und zwar kann ich entweder zu der Stadt fliegen, wenn ich die passende Handkarte auf der Hand habe und die abwerfen.
Also,
dann fliege ich zu der Stadt.
Ich bin in London und möchte nach Paris und dann werfe ich eine Paris-Karte ab.
Genau.
Ich kann dann nach Paris fahren.
Ich kann aber auch fliegen, wenn ich die Karte habe von der Stadt, in der ich stehe, werfe die ab und dann kann ich überall hinfliegen. Also ich stehe in Paris, habe die Paris-Karte, werfe die Paris-Karte ab und kann nach Lima fliegen, wenn ich will.
Aber du willst die Karten gar nicht abwerfen.
Das ist das Problem. Also fliegen klingt immer so toll, aber das macht man sehr selten. Und ich kann von Labor zu Labor fliegen. Also ich habe am Anfang nur ein Labor, später gibt es mehr Labore und man kann halt von einem Labor zum nächsten fliegen.
Wenn man sie baut.
Wenn man sie baut, wenn man sie gebaut hat.
Dafür braucht man die passende Stadtkarte.
Das kommt ja gleich.
Entschuldigung.
Der Logistiker hat jetzt als Sonderfunktion, dass er die Figuren bewegen darf. Der anderen Mitspieler. Ne, in seinem Zug kann er den Arzt oder die Wissenschaftlerin oder so weiter bewegen. Müsste dann aber beim Fliegen auch seine Karten abwerfen, wenn er das macht. Das ist die Sonderfähigkeit vom Logistiker. Deswegen nehme ich den immer raus, weil gerade bei den Kindern dann oft das Gefühl kommt, sie machen ja nichts Eigenes. Also weil die sich noch so stark nicht in der Gruppe, sondern sehr stark mit dem identifizieren, was sie spielen. Und da ist der Logistiker so ein bisschen schwierig, weil man halt nicht so das eigene spielt, sondern der Logistiker steht ganz oft irgendwo rum und gibt seine Aktionen eigentlich für die anderen.
Früher, als die Designs noch schlechter waren, haben sich Heiler auch immer so angefühlt, als ob man nichts wirklich selber macht, sondern nur anderen Spielern hilft. Das war für viele Spieler, gerade für männliche Spieler offensichtlich, immer ein Problem. Deswegen wurden wenig Heilerspiele. Das gilt nicht nur für Brettspiele oder solche Abenteuerspiele, sondern auch in der Computerspielebereich hat niemand gerne früher Heiler gespielt, als die Mechaniken noch nicht so ausgereift waren, dass die auch den Heiler vernünftig belohnt haben dafür, dass er andere Leute unterstützt oder andere Leute bewegt. Heutzutage, sowohl im PC-Bereich oder im Online-Spielebereich und auch im Brettspielbereich, sind die Unterstützer so gut designt, dass es sich gut anfühlt, einen Unterstützer zu spielen.
Ich spiele ja ständig Heiler.
Ich auch.
Also, ja. Also dementsprechend.
Oder ein Tank. Also, jemand der.
Nee, Tank, also ich muss ja in Gloomhaven auch tanken. Ich spiele ja gerade einen Tank. Finde ich ganz schwierig. Es macht auch Spaß, aber ne, jetzt sind wir wieder bei Gloomhaven. Das ist halt das, was ich bei Gloomhaven so toll finde, dass ich gezwungen werde, Charaktere zu spielen, die ich normal nie spielen würde.
Wenn man so spielt wie ihr.
Wenn man das so spielt wie ihr.
Ja. Ja gut, dann bin ich halt der Tank und du der Supporter demnächst, wenn wir mal zusammen spielen.
Gut. Das kriegen wir hin. Das waren Bewegungsaktionen. Immer eine Aktion ist eine Bewegung, also ein Flug oder ein Schritt oder so. Dann gibt es noch besondere Aktionen. Auch da ist immer eine Aktion von den Vieren immer eine der Sachen. Ich kann ein Forschungslabor errichten. Dafür, hast du ja gerade schon gesagt, muss ich die Karte abwerfen von der Stadt, in der ich stehe. Also, ich stehe in Paris, will in Paris ein Forschungslabor errichten, muss ich Paris abwerfen.
Warum erzählst du zweimal das Gleiche? Das macht ja gar keinen Sinn.
Hier haben wir den Betriebsexperten, der braucht die Karte nicht. Also, der kann einfach in Paris stehen und sagen, ich baue jetzt hier ein Forschungslabor.
Aber er muss irgendeine Karte abwerfen oder kann er das
gar nicht? Nein, gar keine. Ah, okay. Das ist schon cool. Es geht ja darum, das Gegenmittel entdecken. Also kann ich als Sonderaktion ein Gegenmittel entdecken. Dafür brauche ich 5 Karten auf meiner Hand von einer gleichen Farbe, um dann das Gegenmittel zu entdecken. Also wenn ich das schwarze Gegenmittel entdecken möchte, brauche ich 5 schwarze Karten.
Deswegen will man die Karten halt nicht abwerfen.
Abwerfen, weil es auch nicht so einfach ist, Karten zu bekommen. Also die passenden Karten zu bekommen. Die Wissenschaftlerin hat die Sonderfähigkeit, dass sie nur 4 Karten braucht.
Das finde ich unheimlich nützlich.
Ja, die ist wirklich praktisch. Dann haben wir ja überall ploppen immer irgendwelche Würfel auf und Seuchen. Also die Seuche verschlimmert sich. Das heißt, wir müssen die behandeln und dafür gibt es den Arzt, den Medic, der da die Sonderfähigkeiten hat. Aber jeder kann auch die Seuche behandeln, indem er eine Aktion ausgibt und dann darf man einen Würfel entfernen in der Stadt, in der man steht.
Genau.
Und der Medic? Der Arzt hat die Sonderfähigkeit, dass er alle Würfel mit einer Aktion entfernen kann.
Das sind immer maximal 3 Würfel danach.
Das sind maximal 3. Du wolltest was zum Medic sagen, oder willst du später erst was zum Medic sagen?
Ja, also ich finde gerade diese Fähigkeit mit einer Aktion alle 3 Würfel wegzuräumen, macht ihn ja zu so einem Feuerlöscher-Mensch. Der geht immer dahin, wo es am schlimmsten ist.
Ja.
Und der macht gefühlt für alle am Tisch das meiste. Also er fühlt sich so an, als ob er die stärkste Spezialfähigkeit hat in dem Spiel. Obwohl die Wissenschaftlerin eigentlich mindestens genauso stark ist. In dem Sinne nur 4 Karten, aber die Fähigkeit ist unschwerer. Und deswegen finde ich den Medic sowohl psychologisch als auch tatsächlich im Spiel ist er unheimlich nützlich. Und das finde ich
also, Also das ist schon, wenn der Medic derjenige ist, der draußen ist. Also du hast ja 5 Rollenkarten und du spielst 4 maximal. Dann kann es ja auch sein, was beim zufällig Zulosen der Medic draußen ist, der Arzt draußen. Das ist schon nicht so einfach. Das ist ein ganz anderes Spielgefühl, wenn du mal ohne den Arzt spielst.
Ja, das mag sein. Aber wenn es darum geht, dass die Leute sich mit den Rollen identifizieren wollen, dann suchen die meistens selber aus. Also ich würde sagen, höchstens in 20% der Partien, die ich gespielt habe, wurden die zugelost.
Echt?
Außer die ich am Handy spiele.
Okay. Also, das würde ich dir mal empfehlen, das auszuprobieren.
Ja, habe ich am Handy gemacht.
Das spielt sich ganz anders. Aber ich muss das eigentlich machen, weil wenn ich das mit den Kindern spiele, dann will immer jeder den Arzt spielen, weil er halt so schön deutlich ist. Ne?
Das ist das, was ich meinte, ja. Man macht gefühlt einfach am meisten.
Es gibt natürlich noch eine Sonderaktion, wie man Karten weitergeben kann. Die nennt sich Wissen teilen. Und das ist, finde ich, die komplizierteste Sache, die man immer wieder erklären muss und die immer wieder vergessen wird, obwohl es gar nicht so kompliziert ist. Ich nur die Karte abgeben an jemanden, der mit mir in der gleichen Stadt steht, von der Stadt.
Das heißt,
also ich muss in Paris stehen.
Wir beide stehen in Paris und du kannst mir nur die Paris-Karte geben.
Genau. Die Sonderfähigkeit Forscherin ist jetzt, dass sie alle Karten weitergeben kann, wenn sie mit jemand anderen in der Stadt steht. Na, also wenn ich die Forscherin bin und ich stehe mit dir in Paris, kann ich dir auch London geben.
Und Paris und Berlin.
Alle möglichen Städte. Du darfst das aber nicht.
Na,
also wenn du mit mir irgendwo stehst, das ist wirklich eine Fähigkeit, die dann auch nur die Forscherin hat. Das wird auch ganz gerne, das sind so kleine Fehler, die man manchmal macht. Und ich muss sagen, das ist so eine Sache, die ganz häufig vergessen wird, dass das auch nur die Forscherin darf. Und das ist die hauptsächliche Nachfrage, die ich habe. Also wenn ich Pandemie erkläre und wenn die Leute Pandemie spielen, dann ist das so ein Fehler, der immer wieder gemacht wird, weil das ist echt anstrengend. Ne? Also Karten weitergeben, nicht über die Forscherin, ist echt anstrengend.
Und die Forscherin, also das ist so. Die Forscherin ist auch wieder so ein Charakter, der fühlt sich für gerade für jüngere Leute dann wieder so an, dass du quasi andere nur supportest, weil du gibst halt Karten ab, machst aber dann nicht selber, ne?
Das ist schon schwierig, aber das ist natürlich, aber deswegen, wenn ich das erste Mal Pandemie mit meinen Kindern in einer Brettspiel-AG spiele, dann erkläre ich auch immer, warum jeder Charakter wichtig ist.
Hm.
Na, damit die halt auch einfach einen anderen Blickwinkel darauf bekommen. Und die werden grundsätzlich zugelost.
Okay.
Aber ich nehme den Logistiker raus, weil der sich halt für die Kinder dann noch Lasten anfühlt. Ja. Das sind alle Aktionen, die man machen kann. Davon macht man 4. Egal in welcher Reihenfolge, egal wie, das ist völlig egal. Man kann 4 Aktionen machen.
Was ist der häufigste Zug? Ich würde sagen, gehen, Würfel weg, Würfel weg, Würfel weg. Oder gehen, Würfel weg. Das sind, glaube ich, die beiden häufigsten Aktionen, die ich so mache in dem Spiel.
Okay. Ich weiß es nicht. Also fliegen wenig. Also das merkt man immer, im ersten Spiel wird ganz viel geflogen und dann merken sie, dass die Karten weg sind. Und dann fliegt man viel weniger, weil man merkt, die Karten sind so wertvoll. Also das meiste ist schon gehen. Gehen wegmachen, glaube ich. Also Autofahren. Autofahren und Fähre fahren, so heißt das. Man geht nicht. Dann,
gut, dass die keine Straßensperren haben.
Ach, immer diese Spoiler. Aber das muss ich auch sagen, wenn man Pandemie Legacy 1 gespielt hat und ich jetzt ja in Pandemie Legacy 2 drin bin, du hast es schon gespielt, fühlt sich das normale Pandemie immer total einfach an. Weil man denkt so, boah, das ist nicht da und das ist nicht da oder hier passiert nichts und da passiert nichts.
Dann frage ich mich mal, wo ist denn meine Quarantäne-Spezialistin? Und dann muss man sagen, es gibt sie leider irgendwo in einer Erweiterung. Die gibt's ja auch, die Quarantäne-Spezialistin, die man woanders herkennt.
Ja. Vielleicht dann.
Vielleicht,
aber wir werden irgendwann eine Spoiler-Folge machen zu Pandemie Legacy 1 und Pandemie Legacy 2, wenn ich es dann endlich hinter mir habe. Also wenn ich es nicht hinter mir, als ich so negativ an es gespielt habe.
Ich bin echt gespannt, was du dazu sagst. Weil, ja.
Nachdem ein Spieler dann alle 4 Aktionen gemacht hat, muss er 2 Spielerkarten ziehen. Und das ist eigentlich ein genialer Mechanismus, weil das ein Zeitmechanismus ist, denn wenn dieser Kartenstapel leer ist, ist das Spiel verloren, wenn man es bis dahin nicht geschafft hat. Und auch da haben meine Schüler das ausgetrickst, also ich bin ja nicht immer komplett dabei, wenn die da spielen, und haben halt einfach nur bis zum Handkartenlimit gezogen. Also man hat ein Handkartenlimit von 7 und wenn die 7 Karten auf der hatten, die halt gesagt, ja, aber da muss man keine Karte ziehen.
Dann kommt auch keine Epidemie her. Das ist
dann kommt auch keine, also das ist das Spiel viel einfacher.
Sehr ne? Schön.
Aber das ist halt, man muss immer 2 Spielerkarten ziehen und man muss jederzeit das Handkartenlimit einhalten. Na, das bedeutet, aber auch, ich kann die Karten ziehen und dann abwerfen.
Immerhin.
Wenn eine Epidemienkarte gezogen wird, wird die Epidemie ausgeführt. Das sage ich gleich, weil um das zu verstehen, müssen wir erst noch den dritten Schritt erklären. Ja?
Wenn ich dann zwei Karten ziehe, ziehe ich die gleichzeitig oder ziehe ich eine Karte und dann noch eine Karte?
Ich ziehe eine Karte und noch eine Karte.
Das heißt, wenn dann das kommt, was du jetzt gleich erklärst, eine Epidemie, muss ich die erst abhandeln und dann ziehe ich noch die zweite Karte?
Nein, du ziehst beide hinterher.
Was ist, wenn da auch eine Epidemie ist? Das kann theoretisch vorkommen. Ist unwahrscheinlich, aber es kann.
Ist unwahrscheinlich, dann ist man richtig gearscht, würde ich sagen, wenn man nicht die Runde, die ruhige Nacht auf der Hand hat.
Ja.
Okay. Die Sonderkarte. Aber dafür müssen wir erst erklären, was Epidemien sind.
Und Sonderkarten.
Das zu verstehen, müssen wir den dritten Punkt erklären, der Überträgerspielen heißt. Das finde ich immer so ein bisschen schwer zu erklären. Es wird halt infiziert.
Ja.
Und infiziert wird dadurch, dass von diesem Infektionsstapel Karten gezogen werden. Und zwar entweder 2, 3 oder 4, je nachdem, wie weit die Infektionsrate ist.
Und die werden dann aufgedeckt.
Die werden dann aufgedeckt und da kommt jeder dann jeweils ein Würfelchen rein. Und zwar immer das passende Würfelchen in der Farbe.
Und das Schlimme ist ja, es dürfen nur 3 Würfelchen auf einer Stadt sein. Denn wenn das vierte Würfelchen kommt, dann kommt es zu einem Ausbruch.
Dann kommt es zu einem Ausbruch. Und der Ausbruch bedeutet, dass in jede angrenzende Stadt, die da mit der Stadt verbunden ist, ein Würfelchen kommt.
Genau, dann breitet sich die Krankheit quasi
auch. Genau.
Aus. Und auch die Infektionsrate wird hochgesetzt. Also es gibt dann
Marker. Nein, die wird nicht hochgesetzt, sondern der Ausbruchsmarker wird runtergesetzt.
Der Ausbruchsmarker.
Und das bedeutet, das ist der nächste Punkt, wenn man verloren hat, wenn man 8 Ausbrüche hatte.
Ja, stimmt. Ich verwechselte das kurz. Nee, das ist ja, es ist erstaunlich, bei einem kooperativen Spiel hat man meistens immer einen Weg zu gewinnen, aber 7, 10.000 Wege zu verlieren.
Ja. Nicht wahr? Aber das ist auch das, was ich den Schülern immer sage. Ein kooperatives Spiel, was man direkt gewinnt, ist langweilig. Ah, es ist so, dieses, ich will da schon irgendwie dran knobeln müssen, wie ich es schaffe. Also, oder die Story ist einfach super. Aber eigentlich will ich ja schon dann auch herausfinden wollen, wie es geht.
Oder Maze spielen.
Ja. Wenn so ein Ausbruch, also wenn so ein vierter Würfel kommen würde und es kommt ein Ausbruch, dann kann das halt auch weitere Ausbrüche triggern. Ja. Also dementsprechend auch auf. Allerdings triggern sich die nicht hin und her. Ne? Also auf die Dreierstadt kommt, da die bricht dann nicht weiter aus. Aber deswegen passt man da ziemlich drauf auf, wie die Dreierstädte sind. Also das ist das, wo man eigentlich immer versucht, die so klein wie möglich zu halten.
Das Spannende ist ja auch, man hat dann ja diese 4 Regionen auf der Welt, die entsprechenden Würfelfarben haben. Und normalerweise bleiben die Farben in ihrem Gebiet drin. Also die schwarzen Würfel werden nur in die schwarzen Städte gelegt und die gelben nur auf die gelben. Aber wenn dann so ein Ausbruch kommt, dann springen die schon über auch in die benachbarten andersfarbigen Städte, sodass dann auch 2 verschiedenartige Würfel auf einer Stadt sein können und die jeweils für sich zählen. Also dann kann man mehr als 3 Würfel haben, aber die müssen verschiedene Farben haben.
Ja. Jetzt wissen wir eigentlich, was so passiert auf dem Spielbrett. Jetzt können wir gucken, was passiert bei einer Epidemie, die ich, wie gesagt, 4-mal, 5-mal oder 6-mal im Spiel habe und dadurch kann ich halt auch den Schwierigkeitsgrad individuell einstellen. Und ich muss sagen, zufällig geloste Runden, 2 Startkarten und 6 Epidemien, das schaffe auch ich nicht immer. Ne? Also das ist, kann eine Grundinfizierung am Anfang geben, wo man nicht sagen kann, dass man das unbedingt schafft, egal wie viel Pandemie man schon gespielt hat. Dementsprechend bleibt es auch spannend. Was passiert bei einer Epidemie? Erstmal wird der Marker auf der Infektionsleiste vorgesetzt. Also das ist das, was passiert. Dadurch wird erhöht, wie viele Karten gezogen werden bei diesem Überträgerspielen. Ja, und das fängt erstmal bei 2-2 an und dann geht es auf die 3 hoch. Und nur wenn man mit vielen Epidemien spielt, geht es überhaupt bis auf 4 Karten. Also dass man mit 4 Karten infiziert. 3 Karten sind teilweise schon übel, muss man einfach sagen. Dann wird die allerunterste Karte von diesem Infektionsstapel gezogen und da 3 Würfel rein in diese Stadt. Und dann mischt man den Ablagestapel und legt den oben drauf.
Inklusive dieser frisch gezogenen Karte.
Inklusive dieser frisch gezogenen Karte. Das heißt, einen Ausbruch kann man auf jeden Fall machen, denn nachdem man das gemacht hat, geht man ganz normal zum dritten Punkt weiter, dass man den Überträger spielen muss.
Und dann
dann werden wieder Karten gezogen.
Und dann kann man genau diese Karte, die gerade schon drei Würfel bekommen hat, nochmal ziehen und dann.
Genau. Das ist halt wirklich, das sind die Momente, in denen man dann schon fiebert. Ne? Ja. Was passiert? Es gibt dafür Sonderkarten. Man kann halt einmal so eine Epidemie komplett überspringen. Man kann dieses Infizieren dann wenigstens einmal überspringen. Man kann sich die obersten sechs Karten angucken und sortieren. Ne? Das sind so Sachen, die einem das ein bisschen leichter machen. Man muss die aber dafür auch auf der Hand haben. Ja. Und man weiß ja nie, wie viele Epidemienkarten, also wie viele Karten man hat, bis so eine Epidemie kommt. Also es kann einfach passieren, dass gerade mal fünf Karten auf dem Ablagestapel sind. Und dann kommt alles zu und dann hat man sechs Karten, die man mischt und oben drauf legt.
Selbst wenn man sehr genau mitzählt, hat man immer einen gewissen Unsicherheitsfaktor da drin.
Ja, weil wenn man einfach schlecht mischt, kann man natürlich zwei Epidemienkarten sehr nah beieinander liegen. Das bedeutet aber, wenn zwei nah beieinander liegen, dass man dann eine gewisse Zeit Ruhe hat.
Ja, das ist. Also über dieses System sage ich zumindest gleich noch was.
Okay. Also ich finde es genial. Also mir gefällt das total gut. Und jetzt wissen wir schon, wie wir gewinnen. Ne? Also alle Heilmittel müssen entdeckt sein. Verlieren macht man entweder dadurch, dass man keine Karten mehr ziehen kann, wenn man Karten ziehen muss. Es gibt den achten Ausbruch. Oder es sind keine Würfel mehr da, die man legen kann.
Ne? Von einer Farbe, also keine blauen Würfel mehr.
Genau. Dann hat man auch verloren.
Das passiert dann auch mal, wenn so mehrere Ausbrüche sich gegenseitig triggern durch irgendwelche Kettenreaktionen. Dann hat man auch schnell da ganz viele blaue Würfel, rote Würfel auf dem Spielplan und dann ist auch vorbei.
Ja. Was man noch machen kann, ist ausrotten. Aber das ist nichts, was zwingend erforderlich ist. Wenn man ein Heilmittel entdeckt hat, dann reicht es, wenn keinerlei Würfel der Farbe mehr auf dem Brett sind. Dann hat man die Krankheit ausgerottet und ab dann darf man alle Karten, Infektionskarten, die gezogen werden, die tangieren einen nicht mehr. Also die kann man einfach zur Seite legen und freut sich darüber, dass man keinen Würfel mehr legen muss. Mhm. Der Mediziner, also der Arzt, hat dann die Sonderfähigkeit, dass er im Vorbeigehen sozusagen heilt. Also der muss keine Aktion mehr dafür ausgeben, dass er heilt. Und alle anderen haben, wenn das Gegenmittel entdeckt ist, die Fähigkeit des Arztes, also können mit einer Aktion alle Würfel, die dort liegen, von der Farbe wegmachen. Ja. Was meistens dazu führt, dass am Anfang die Kinder bei mir immer versuchen, alles auszurotten. Man sagt dann immer, nein, das ist eigentlich total unwichtig. Ja, kümmert euch lieber drum, die Gegenmittel zu entdecken.
Man schafft es auf den höheren Schwierigkeitsgraden auch einfach gar nicht mehr. Es ist schon sehr, muss schon sehr gut die Würfel noch liegen, die gerade noch übrig sind, damit man auch lauten kann, wenn man der Schwierigkeitsgrad wirklich höher ist. Wenn man dann eine Farbe komplett weg hat, ist schon wieder gut. Dann sind auch die Infektionsraten später so ein bisschen relativiert, weil man zieht dann halt drei Karten, aber vielleicht ist ja dann eine dabei, die entsprechende Farbe hat, die man
nicht mehr braucht.
Genau.
Ja. Aber damit haben wir schon komplett Pandemie erklärt. Das ist wirklich ein sehr einfaches Spiel, was aber in der Planung, in der Strategie komplex ist. Also es ist wirklich von den Regeln her, ist Pandemie ganz einfach erklärt. Es sind, glaube ich, selbst zum Lesen 6 Seiten oder so. Also es ist ja für das, wie wir normalerweise spielen, schon eine sehr geringe Seitenzahl an Regeln. Es ist auch auf dem Board, also wie so ein Zug abläuft, steht genau auf dem Board drauf. Jeder Spieler hat eine Übersichtskarte zu allen Aktionen. Dazu steht auf einer Epidemienkarte drauf, wie eine Epidemie abgehandelt wird. Auch das ist unheimlich gut gemacht.
Ich glaube, die größte Hürde dabei ist tatsächlich der Aufbau dieser
Stapel. Genau.
Ja.
Und dieses Grundinfizieren. Das und dass man den Ablagestapel immer drauflegt. Mhm. Also ich glaube, das wird auch häufiger mal vergessen, dass man dann sozusagen die unterste Karte zieht und den oben, den wieder mischt und oben drauf legt. Aber sonst ist das wirklich ein tolles, einfaches Spiel, was in den Überlegungen gar nicht so einfach ist.
Das stimmt. Es gibt übrigens auch Schattenseiten. Also was ich wirklich als, also einmal hat es, weil es ein voll kooperatives Spiel ist, ohne Verräterelement, hat es halt das Alpha-Spieler-Problem. Das ist halt, da wird das halt deutlich zum ersten Mal, wenn man das noch nicht kennt, dass man in gewissen Gruppen Spieler hat, die sagen, was alle tun sollen. Meistens, manchmal ist es auch das richtig Vernünftige. Und dann hat man dieses Sozialproblem, dass wirklich jemand hat, okay, der scheint das besser zu können. Aber der nimmt den allen anderen den Spielspaß, weil er halt selber alles denkt und plant und dann sagt, ja, aber es ist das Sinnvollste und wir müssen das so machen. Und ja, das ist dieses typische Alpha-Spieler-Problem. Taucht bei Pandemie durchaus
ganz schnell auf.
Genau.
Was ich aber super finde, weil ich dann direkt in der Brettspieler-AG dieses Problem thematisieren kann.
Ja. In der Brettspieler-AG, aber stell dir die normale Spielrunde vor, die das dann, wo sich das dann. Was man ja, wenn man sonst nur gegeneinander spielt, dann fällt das ja nicht auf, dass es in der Gruppe so jemanden gibt. Und wenn das dann Pandemie das erste kooperative Spiel ist, dann tritt halt der Alpha-Spieler auf. Und es ist ein Phänomen und man muss gucken, wie man damit umgeht. Kluge, nette, intelligente Alpha-Spieler halten sich dann zurück und lernen das dann auch so zu sehen, oh ja, okay, gucke ich mal und dann schlage ich vielleicht nur was vor und bin dann nicht so in den Vordergrund drängend. Da kann der Mensch dann persönlich wachsen, wenn man es das positiv sehen will.
Das ist aber schon echt schwer, wenn richtig schlecht Züge gemacht werden. Dann kann ich das auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ach, diese steigende Flut immer, ne? An ja, schlechten immer Aktionen. Ach ja. Ja, also das ist aber, wenn man es halt, es ist ein negatives Problem.
Aber das ist kein Negativpunkt für Pandemie an sich, sondern das ist ein Negativpunkt für alle voll kooperativen Spiele.
Korrekt. Aber
die so einfach sind, dass man halt auch alle Charaktere überblickt. Also es gibt ja auch voll kooperative Spiele wie das neue Too Many Bones, was ich gespielt habe, was auch voll kooperativ ist. Da ist aber jeder Charakter so unterschiedlich, dass du schon das Spiel so häufig gespielt haben müsstest, um wirklich bei jedem reinzureden.
Viele Spiele versuchen das ja irgendwie hinzubekommen, dass dieses Alpha-Spieler-Problem nicht auftritt. Und einige machen es halt mit Zeit. Wenn du halt für deinen Zug nur gewisse Zeit hast, die zum Planen, dann ist das auch ganz schnell vom Tisch, dass man dann überhaupt noch Zeit hat, bei dem anderen zu gucken und zu sagen, ja, mach lieber das. Aber ja, man versucht nicht umsonst in anderen Spielen damit irgendwie Herr zu werden. Und der größere Knackpunkt bei dem Spiel, was mich da auch dazu veranlasst hat, ist nicht immer eine Sammlung aufzunehmen, außer jetzt hintenrum durch Pandemie Legacy 1, ist wirklich diese, und ich komme gleich auf die positiven Seiten und werde ich jetzt alles relativieren, aber im Prinzip ganz runtergebrochen mache ich bei Pandemie nichts anderes, als irgendwie diese Würfel Herr zu werden, einzudämmen und darauf zu warten, dass die richtigen Karten gezogen werden. Es sind immer diese zwei Karten, die man pro Spieler zieht. Da muss ich darauf warten, dass ich mein Set von 5 Karten irgendwie zusammenkriege. Und ich kann nicht wirklich aktiv die Krankheit bekämpfen, sondern im Prinzip kann ich nur darauf warten, dass die kommt. Also ich kann nicht losgehen und sagen, ich kann die Symptome behandeln, aber ich habe halt keine aktive Sache, die ich mache, um die Krankheiten wirklich das Heilmittel zu finden.
Das Heilmittel nicht. Aber ich kann ja schon, also ich muss ja immer abwägen, wie wichtig ist mir etwas. Ne? Und ich finde das ja schon, also ich meine, sehe ich das große Ganze und versuche aufs Heilmittel zu gehen oder versuche ich ganz konkret den Leuten vor Ort eben zu helfen, indem ich die Karte wegschmeiße und hinfliege. Ich finde das schon sehr thematisch und ich glaube schon, dass das Überlegungen sind, die Wissenschaftler und gerade große Teams machen müssen.
Ich habe nicht gesagt, dass das nicht thematisch ist. Ich habe nur gesagt, dass wenn die Mechanik ich runterbreche auf dieses unterste Niveau, dann warte ich nur ab, bis ich immer schwarze Karten habe, um die Krankheit auszurotten. In meiner Gruppe, in meiner gesamten Gruppe. Wenn ich immer nur 4 Karten habe und noch nicht mal eine abwerfe, dann habe ich halt das Problem, ne? Und dann muss ich halt darauf warten, bis die 5. Karte kommt. Und Ja, es ist halt, kann diese eine Sache nicht aktiv beeinflussen. Ich glaube, mit On the Brink, Ausnahmezustand und so, also mit irgendwelchen Erweiterungen haben die noch mal so ein anderes Zusatzmechanik, Zusatzbrett, wo man die Krankheit anders erforscht, auch noch mal reingebracht. Aber im Grundspiel finde ich, das ist für mich das, wo ich so wirklich sage, okay, jetzt warten wir, jetzt gibt es diesen Zeitpunkt, wo ich nur noch auf die richtige Farbe warte, dass die irgendjemand sieht. Und
Finde ich interessant, weil der Punkt kommt bei mir nie. Also der kommt vielleicht ganz zum Schluss, wenn man denkt, okay, wir spielen da jetzt gerade drauf, weil wir uns da nur gerade drauf konzentrieren und lassen das ganze andere weg. Und entweder geht's jetzt schief oder nicht. Das kenne ich bei Pandemie Legacy, dass ich so spiele. Im normalen Pandemie ist mir das noch nie untergekommen,
Das
weil ich
macht.
ja, wenn ich bei dem einen nur vier Karten habe und auf die fünfte Karte warte, habe ich ja meistens bei dem anderen schon was. Oder ich mache dann hier. Also ich habe nie dieses Gefühl, ich warte jetzt nur auf die nächste Karte.
Also das hatte ich schon zumindest in zwei Spielen, wo ich ja wirklich sagte, okay, klar, wir haben auch mehr Leute, wir haben insgesamt dann vielleicht fünf Handkarten, also die passenden fünf oder sechs Karten von einer Farbe, aber die dann jemandem zu geben über diese, wir müssen uns beide in Paris treffen, um die Paris-Karte auszutauschen, das macht halt einfach von den Rundenzahlen, bis wir dann wieder dran sind, haben wir das Spiel auch so verloren. Also,
Aber das ist das Taktieren, was man lernt.
ja, und manchmal, aber dann hast du Situationen, wo du halt auch keine Chance hast, das zu machen. Also, dann spielt das Spiel so.
Aber das ist so, wie wenn du halt immer eine Eins würfelst oder bei Gloomhaven immer die Karte ziehst, die gerade den Angriff negiert. Also du musst ja irgendwelche Momente in kooperativen Spielen haben, die es nicht komplett ausrechenbar machen.
Ja, auf jeden Fall. Stimme ich dir voll zu. Aber dieses eine Element, wo ich dachte, ich muss nur darauf warten, dass die richtigen Handkarten kommen und solange die Würfel runterhalten, wenn man das so sich anschaut, dann ist es halt der Negativpunkt, der mich wirklich dazu gebracht hat, zu überlegen, oh, ich brauche es
Ich
wahrscheinlich nicht.
kann es nicht nachvollziehen.
Aber in anderen, weil es auch diese anderen zusätzlichen Inkarnationen gibt, wie Rising Tide, Iberia und so weiter. Und auch Cthulhu, was auch immer. Und weil ich das Legacy halt habe, da habe ich dann auch gesagt, okay, dann spiele ich das halt so. Interessante Sache bei dem Spiel ist übrigens, bevor ich jetzt gleich zu den positiven Punkten komme, meine
Darf ich
Nachbarn,
nachher auch noch was zum Fazit sagen?
ja, wir sind auch noch nicht beim Fazit, wir sind jetzt erst bei den negativen Punkten. Hast du noch negative Punkte?
Nein.
Okay. Artwork und so geht, oder? Also thematisch und
Ist thematisch und man muss natürlich sagen, dass man hauptsächlich irgendwie Würfel vom Plan nimmt.
ja, das ist aber auch gar nicht schlimm. Und vor allem der Thematik habe ich ja gesagt, habe ich kein Problem mit. Ich finde das, was du eben gesagt hast, ist von der Entscheidung her super. Es gibt, glaube ich, diese kleinen Petrischalen in irgendeiner Erweiterung, wo das dann nochmal lustiger wird mit den Krankheiten, die man dann so da reintut.
Ja, wir haben die Petrischalen.
Ja, okay. Meine Nachbarn, wie gesagt, die haben sich, obwohl sie eigentlich auch wenig Brettspiele spielen, weil sie haben Pandemie Legacy 1 geholt und spielen das dann in der Kampagne und haben vorher mal das Grundspiel, man kann das Grundspiel ja dann quasi auch mit dem Legacy vorher mal spielen, gespielt, aber haben auch nicht das normale Pandemie vorher gespielt. Also es gibt schon Leute, die auch mit dem Pandemie Legacy Season 1 anfangen und obwohl es halt wenig Spieler sind, aber sich trotzdem daran setzen, gerade wegen dem Legacy-Aspekt, der ja Pandemie sowieso sehr geholfen hat, meiner Meinung nach, und den Legacy-Mechanismus überhaupt katapultiert hat von diesem Risiko-Legacy weg. Risiko ist Evolution Wilds. Naja. Und dann Pandemie hat es halt den Durchbruch auch für Legacy gebracht, durch diese schönen Mechaniken, die ich jetzt auf der positiven Seite vorstellen will.
Da bin ich doch jetzt mal gespannt.
Also, ich muss sagen, dieses System mit den zwei Kartenstapeln, ich habe den Spielerstapel, wo die Infektionskarten drauf sind, die sich auf diesen Infektionsstapel ver... Du schüttelst den Kopf.
Ja, du hast den Spielerstapel mit den Infektionskarten. Nein, du hast den
Ich habe
Spielerstapel.
die Karten, ja, diese, ja, Entschuldigung. Da rollst du die Augen zurecht. Also, diesen Spielerstapel mit den Epidemie-Ausbruchskarten drin verteilt, die sich dann auf diesen Infektionskartenstapel beziehen. Das ist eine ziemlich geniale Mechanik. Also, es ist von der Mechanik her, ist es Pandemie großartig. Es ist wirklich, du hast es eben schon gesagt, genial. Es ist tatsächlich genial. Und dieses, wenn dann die Epidemie kommt, dass ich dann den Infektionskartenstapel nehme und einerseits die unterste Karte, die vorher überhaupt nicht relevant war, nehme und dann zusätzlich lege und dann die nur die neuen, die bisher schon aufgetauchten Karten ich die dann nehme und dann nochmal und die dann nur von den, wo sowieso schon Würfel liegen, wo sowieso schon Kranke gibt, dass die dann nochmal quasi extra betroffen sind in den nächsten Runden, weil man das ja weiß. Man weiß ja genau, die Karten, wo eben schon mal infiziert wurde, werden jetzt auch wiederkommen.
Habt ihr euch das gemerkt oder markiert ihr das?
Wir markieren das nicht, aber wir, also ich zumindest weiß dann ungefähr schon so, ah ja, in dem Bereich zumindest kamen dann die Kartenstapel. Aber das ist ja auch genau das, was thematisch so gut ist. Weil da, wo wir schon die Krankheiten am häufigsten aufgetaucht sind, dass die dann wieder auftauchen und die dann wirklich, das sind in dieser Partie, die wir jetzt spielen, sind das die Regionen, die besonders gefährdet sind. Und das ist ja das Großartige, dass dann, obwohl es alles gleich ist, erzeugen nur die Mechaniken quasi die Krisenherde. Nur durch die Mechanik werden diese Krisenherde erzeugt. Heute ist es Bagdad, in der letzten Partie war es dann eher Nordamerika, wo sich das dann konzentriert hat. Aber allein nur durch diese Mechanik, dass ich wirklich immer nur den wiederkehrenden Kartenstapel habe, der sich immer wieder erweitert, weil wenn das Spiel voranschreitet, sieht man auch wieder neue Städte, weil man dann durch diesen Infektionskartenstapel weiter durchgeht. Aber wir haben auch dann Regionen, die in dieser Partie gar nicht betroffen werden, weil die halt fast zu unterst liegen von dem Infektionskartenstapel.
Und ja, es ist halt immer eine Mischsache.
Genau. Und dadurch, dass halt nie der ganze Stapel dann auch gemischt wird, habe ich halt dieses, das ist wirklich das Geniale an diesem System. Das ist auch der Grund, warum das so expandiert. Das ist in so viele andere Spiele übertragbar, diese Kernmechanik mit diesen zwei Kartenstapeln und den Würfeln. Das ist wirklich, wirklich großartig.
Also wir helfen uns da ja so ein bisschen und markieren nach dem Neumischen, werden alle Dreierstädte, also mit drei Würfeln die Städte, werden dann als Pyramide gebaut. Und dadurch weiß man, dass die alle tendenziell ausbruchsgefährdet sind, weil da die Karten im Ablagestapel sind. Also beziehungsweise oben wieder drauf liegen.
Also Fuschtier.
Nein, das ist sogar, das steht irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Irgendwo habe ich das gelesen. Sehr wahrscheinlich Pandemie Legacy 1 irgendwas.
So. Gut. Okay.
Ja, also jetzt bei PL2 gibt's das nicht mehr.
Ja, das stimmt.
Aber da haben wir das schon so gemacht. Das ist halt auch für die Kinder zum Lernen unheimlich einfach, weil sie dadurch so ein bisschen dieses sich merken dann auch ein bisschen einfacher haben und sich dann wenigstens angucken können, okay, das und das könnte kommen, da muss ich mich jetzt drum kümmern, damit sie halt auch einfach lernen, darauf hinzuarbeiten und strategischer zu spielen und nicht einfach nur, oh, ich habe jetzt die Karten, ich mache jetzt das, ne, sondern wirklich zu gucken, vorzuarbeiten. Mein hauptpositiver Punkt an diesem Spiel ist, wie toll das skaliert. Also, ich habe gerade überlegt, über welches Spiel wir noch geredet haben, was so toll skaliert, wo ich das so betont habe.
Gloomhaven? Im Zweifelsfall.
Ja, stimmt, Gloomhaven mit den, ja, doch, es war leider wieder Gloomhaven. Ja, weil das so gut die Monster dementsprechend skaliert, mit wie vielen man spielt. Haben wir das hier auch?
Wir spielen das ja mit 5.
Ja.
Also Gloomhaven, was man eigentlich nicht tut, und das selbst das skaliert super.
Ja. Und hier muss man einfach sagen, dadurch, dass ich zum Beispiel, ich spiele mit den Kindern das allererste Mal mit 4 Handkarten, obwohl sie zu viert spielen, und nur 4 Epidemien. Dann schaffen die das trotzdem nicht beim ersten Mal, weil einfach so dieses Vorherdenken und so einfach noch nicht da ist. Also wenn die, das sind ja 10-Jährige, die zum ersten Mal meistens ein kooperatives Spiel spielen, wo sie nach vorne raus miteinander Strategien entwickeln müssen. Mhm. Aber dadurch habe ich sehr viel schneller irgendwann ein Erfolgserlebnis. Ja, ja. Und kann dann aufs Normale zurückgehen, beziehungsweise für Leute, die viel Pandemie spielen, habe ich ja gesagt, also wenn ich mit 2 Startkarten bei 4 Spielern und 6 Epidemien spiele, kann ich auch nicht sicher sagen, das schaffe ich immer.
Wobei, du hast recht, das skaliert wirklich gut, aber es ist einfacher, so ein Spiel zu skalieren mit 2, 3 oder 4 Leuten über diese Handkarten zum Beispiel und über die Spezialfähigkeiten. Und ich würde schon sagen, dass es mit 4 Leuten viel schwieriger ist als mit 3 oder 2. Einfach, weil es einfach tatsächlich so ist. Aber mit weniger Leuten leichter wird, meiner Meinung nach.
Ja, ich Ich weiß, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt mir die Erfahrung, weil selbst wenn wir das zu zweit gespielt haben, haben wir das mit vier Charakteren gespielt.
Ja. Mache ich
Ja.
meistens auch so, aber ich habe es dann auch mal mit zwei und auch mit drei Charakteren gespielt und es war dann tatsächlich gefühlt einfacher. Vielleicht war es auch nur die wenigen Partien, die ich damit dann auch gespielt habe, aber meiner Meinung nach wird es leichter. Aber es gibt ja noch was Geniales. Es ist ja nicht nur, dass es diese eine geniale Mechanik gibt, aber diese Ausbruchsmechanik mit den Würfeln. Es ist genau die richtige Anzahl von Würfeln, die da drin liegt. Und wenn man dann den vierten dazu liegt, das ist so intuitiv, dass ich weiß, okay, eins, zwei, drei und dann bis drei. Drei ist sowieso die tollste Zahl überhaupt bei solchen Spielen, weil man auch bei Vorträgen wird immer gesagt, macht drei Unterpunkte, mehr können sich die Leute nicht merken. Hier sind es genau drei Würfel, mehr können sich die Leute nicht merken, also explodiert. Und das ist das Geniale auch, und das ist das, dass sich das dann verteilt an andere. Ich habe das immer noch nicht. Ich hatte gedacht, schon 2000, als ich mir immer so persönliche Notizen gemacht habe, was würde ich denn in ein Spiel mit reintun als tolle Mechanik, habe ich direkt bei Pandemie gesehen, diese drei Würfelmechanik könnte man prima in ein, ich bin auf einem Alien-Raumschiff und ich habe eine Infektion von einem Parasiten in den Luftschächten. Ja, da funktioniert, würde diese Mechanik, ich lege da Würfel hin und das werden immer mehr, und wenn auf das gleiche Feld noch ein Würfel gelegt wird, dann explodieren die und die umliegenden Sachen werden infiziert. Solche Mechanik, die ist auch schon genial. Alleine für sich, da könnte man alleine schon draus machen. Aber ich habe es in kaum einem anderen Spiel. Sag mir, welches andere Spiel diese Ausbruchmechanik mit den Infizieren an Punkten noch hat. Sag mir das. Ich würde es gerne wissen, weil mir fällt bisher noch keins ein.
Keine Ahnung, weil sehr wahrscheinlich würde ich sagen, das ist ja nur ein Pandemie-Klon.
Ist immer die Frage, ne? Aber wenn das so erfolgreich ist und selber so viele Ableger bringt, ist es dann vielleicht nicht schon die Mechanik, die dann auch, ich meine, werden ja Mechaniken kopiert. Mechaniken unterliegen ja keinem Copyright, nur Themen und so. Also diese Mechanik woanders auch zu verwenden, ist ab einem gewissen Punkt vollkommen legitim. Nicht, wenn man Bonanza-Klone herstellt, aber hallo, das ist ja eine ganz andere Sache. Ja, ich kann mir schon vorstellen, als Unterthema in einem anderen Spiel mit den Dingen, das könnte funktionieren. In vielen Spielen. Und ich würde es gerne sehen.
Ich
Ohne
muss
Witz.
sagen, ich weiß es gerade nicht.
Ja, ich auch nicht, deswegen gebe ich das hier weiter an unsere lieben Zuhörer. Vielleicht können die mir ja eins sagen, wo dieses Ausbruch-Sache nochmal kommt. Ja, im Grunde ist es ein Spiel, was das Grundspiel Pandemie ist. Ein Spiel, was sehr geniale Mechaniken hat. Zwei dieser finde ich wirklich super genial. Ich würde es halt dann eher dann, aber alle anderen Inkarnationen eher nochmal spielen, bevor ich das Grundspiel nochmal spiele. Vielleicht mit den Erweiterungen, die habe ich mir noch nicht so wirklich angeguckt damals. Ihre Spiele. Und es gibt halt die wirklich guten Legacy-Varianten, ne?
Also ich muss sagen, gerade was Ausbrüche und so weiter angeht, ist natürlich Legacy unglaublich. Also das ist von den Gefühlen her, also wie man versucht, das zu spielen, wenn jeder Ausbruch, den man hat, für das ganze Spiel bleibt und für immer sozusagen deine Weltkarte verändert. Das ist der Hammer. Ich hätte nie gedacht, wie emotional man Pandemie spielen kann. Und Pandemie Legacy kann in der richtigen Runde unglaublich emotional sein. Also wo man wirklich vor jedem Kartenziehen zittert, weil man genau weiß, wenn jetzt die Karte, die ist da drin und wenn die jetzt kommt, dann wird es richtig schlimm oder so, weil wir genau das nicht mehr geschafft haben. Und ich finde, das schafft das normale Pandemie nicht so direkt, aber schon in gewissem Maße. Aber die Legacy-Varianten dann bringen mit der gleichen Mechanik unglaubliche Gefühlsausbrüche.
Muss ich auch sagen. Ich war immer skeptisch von diesem, gerade von Pandemic Legacy 1. Aber als wir es dann durch hatten, habe ich schon gedacht, ja, ziemlich gut. Und meine
Also ich muss
Frau.
sagen, wenn du das mit meiner Jugend gespielt hättest, so wie ich es gespielt habe, danach ist alles ein Abklatsch. Also auch Pandemic Legacy 2 jetzt, was ich von den Mechaniken und von der Andersartigkeit viel besser finde, kann da einfach nicht mithalten, weil einfach die Runde anders ist.
Ich würde dann, dieses Urteil würde ich erst in der Pandemie-Folge wirklich mal sagen. Persönlich, ich habe das mit meiner Frau gespielt, Pandemic Legacy Season 1, und am Ende von Pandemic Legacy Season 1, am gleichen Tag, ist sie sofort an ihr Handy gegangen, hat Pandemic Legacy Season 2 bestellt. Insofern, so gut hat es ihr gefallen. Mir zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber so je länger ich das habe beraten lassen und mir das dann überlegt habe, muss ich schon sagen, Pandemic Legacy Season 1 ist schon ziemlich gut.
Ja, aber wie gesagt, da werden wir ja noch mal eine extra Folge drüber machen. Aber wir warten halt immer noch, bis ich irgendwann fertig bin.
Ja, diesmal warten wir auf dich.
Ja, warten mal auf mich.
Wir warten auf den Fuchs. Die Füchse, den Fuchs. Ja, das war
ich benutze beides.
Das war unser Fazit zu Pandemie.
Pandemie, für mich, wie gesagt, das erste Koop-Spiel, was ich immer in der Brettspiel-AG nutze, weil es halt auch einfach von den Koop-Spielen ein kurzes Spiel ist, was trotzdem Tiefgang hat. Also so eine Pandemie-Runde dauert eine Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde ungefähr.
Und das ist,
wenn man Pech hat, 20 Minuten.
Und das ist auch der Grund, warum wir auch so häufig jetzt, oder du so häufig jetzt während des Erklärens schon immer dann auf deine Spielgruppen verwiesen hast, wie das dann da und da ist. Das ist unser Thema heute, ne?
Ja, also wir sind ja beides Leute, die viel mit Kindern und Jugendlichen spielen. Und ich merke immer wieder, wie wichtig das ist. Und für uns, bei mir ist das ein ganz großer Punkt meines Spielerlebens eigentlich. Ne? Also, dass ich ja ehrenamtlich mit Kindern und Jugendlichen spiele, in der Schule mit Kindern und Jugendlichen spiele und dementsprechend mich das auch prägt und mir das halt auch eine sehr wichtige Erfahrung ist und weshalb wir dann natürlich auch gesagt haben, irgendwann müssen wir darüber reden.
Ja, und das würde sich besser anbieten als die Weihnachtsfolge.
Ja, wo wir hoffentlich alle, also ich werde sehr viel mit Kindern und Jugendlichen, also mit Kindern weniger, ich werde sehr viel mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen spielen.
Das stimmt. Ja, ich im Laufe meines Berufslebens habe ich ja auch schon einige Schulen besucht und im Referendariat war ich an einer Gesamtschule und da habe ich und Energie geladen, wie ich war, mir in der Projektwoche, die wir da hatten, dann vorgenommen, ich möchte jetzt ein Brettspiel erfinden mit Leuten, die das auch wollen. Das war sehr engagiert und hat sehr viel Energie und Kraft gekostet. Und ich habe sehr viel daraus gelernt, denn man muss ja davon ausgehen, dass die Kinder auch gar nicht wirklich so spielen, modernere Brettspiele. Das hatte ich mir leichter vorgestellt damals, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber zum Glück war es eine Ganztagsschule und man konnte sehr lange diese Projektwoche machen. Die Tage waren dann auch entsprechend lang. Wir haben viel gespielt erstmal, um die halt auf einen gewissen Stand zu bringen. Und es waren noch die Siedler von Catan mehrfach dabei hatte. Man muss ja auch immer überlegen, was habe ich überhaupt da? Das ist, glaube ich, mein größtes Hemmnis. Was für Spieler habe ich da, um die Spieler heranzuführen? Ich habe ja auch heute noch kein Pandemie-normales. Was ich mir echt mal überlegen muss, mir doch mal gucken, ob ich nicht ein, zwei Pandemie-Ausgaben auch bringe, um genau das zu machen, was du machst, als kooperatives Einführungsspiel. Irgendwann sollte ich das mal ausbauen. Jedenfalls musste ich dann mit denen spielen und dann haben wir eine Woche nach 3 Tagen intensiven Spiels, modernerer Spiele, haben wir uns dann überlegt, mit den Kindern zusammen, was für ein Spiel wollen wir denn machen? Und dann kam eher sowas raus wie, wir wollen Monster töten, aufleveln und gewinnen. Und da wir so viel Siedler von Catan gespielt haben, war das dann auf Hexfeldern, wie man dann gelaufen ist, das über Landschaften. Und dann haben auch die Kinder direkt angefangen zu basteln und sich aufzuteilen. Einige haben dann Grafiken gemacht und dann die wirklich per Hand gemalt, die dann eingescannt wurden, schon am PC. So alt bin ich ja dann doch noch nicht, dass es da noch keine grafischen Bearbeitungssachen gab. Einer hat da nur irgendwelche Monster und Helden gezeichnet und dann haben wir ein ganz einfaches. Ich habe ja mehrere Systeme immer vorgeschlagen, mehrere Mechaniken vorgeschlagen, was man machen könnte, um das dann, um halt Kampf zu machen, um halt dies zu machen und so weiter. Und dann haben die Schüler sich dann etwas ausgesucht. Und wir haben gespielt und gebastelt und am Ende der Woche, und das waren dann halt wirklich auch nur noch 2,5 Tage, bis zu dem Samstag-Präsentationstag von so einer Projektwoche, kam dann tatsächlich ein spielbares Spiel raus mit verfassten Regeln. Wir haben 3 Exemplare gebastelt und wir haben dann quasi an dem Samstag die dann kauft zum Selbstkostenpreis. diese drei Exemplare, die wir dann hatten.
Das heißt, du hast gar keins selber.
Ich habe davon, ich habe die Dateien bestimmt noch irgendwo auf irgendeiner Festplatte, wenn ich da mal nachsuchen würde, aber es war jetzt auch nicht so, also es könnte jetzt nicht mit einem modernen Spiel von heute mithalten, aber es war was Eigenes, Geschafftes von den Kindern, die waren unheimlich stolz darauf, dass sie da, die haben was super präsentiert allen Leuten, die da mitmachen wollten, und es waren Kinder von der 8. Klasse bis zur 13. Klasse dabei, komplett gemischt, die sich untereinander dann wirklich wegen des Spielens da waren und gemeinsam gelernt haben, die neuen Spiele, neueren Spiele, ich weiß gar nicht mehr, was es außer von Siedler von Catan damals noch war.
In der Erinnerung, wieder mal ein Grund, mit dem Tracken anzufangen.
Damals gab es bestimmt noch kein Tracken, bin ich mir, wobei...
Auf BGG konnte man schon immer
tracken. Wahrscheinlich konnte man das. Ja, auf jeden Fall, es war eine tolle Erfahrung, hat super viel Kraft gekostet, weil wir auch danach, wenn ich abends noch hingegangen habe, dann noch Sachen überarbeitet und nochmal die Regeln gemacht, aber naja, es war anstrengend und es war super schön für die Kinder von damals und auch, ist ja quasi das erste Brettspiel, was ich mitdesignt habe.
Ich finde es interessant, dass sie sich ja schon was ausgesucht haben, was ihnen in ihre Videospiele erinnert.
Ja, es war definitiv so, dass da auch das Gängigste ist, wo dann wirklich dann, wir haben auch Spiele in der Richtung gespielt, aber dann lustig war, dass diese Hexfelder dann auch kamen vom Siedler von Catan, wo man dann drüber über Landschaften ging, wo man ein Monster hatte. Es war so ein bisschen, die wollten halt das Monster erschlagen und leveln haben. Gab auch keine Gegenstände oder so, sondern einfach nur leveln. Okay. Ja. Und das war meine erste Erfahrung mit so einem Projektarbeit. Okay.
Ich muss ja sagen, dass bei mir ja alle immer denken, dass ich bei den Projektwochen es mir einfach mache und spiele. Das muss ich ja auch sagen, es wäre für mich einfach. Ich habe immer überlegt, Legenden von Andor und mit dem Legenden-Developer zu arbeiten. Also Andor bietet eine Hilfe an, mit dem man eigene Legenden für Andor erstellen kann. Meine Hemmnis war bisher wirklich immer, dass wir nie eine Projektwoche haben, sondern wir haben eine und dann müsste ich 2 Tage alleine Andor spielen, um dann sozusagen wirklich eine eigene Legende machen zu können. Und wir haben halt immer nur bis 1 normalerweise. Dementsprechend bin ich da ein bisschen neidisch, dass du 5 Tage dafür Zeit hast. Dazu,
Damals,
als du noch jung warst.
Als sie dann auch freiwillig geblieben sind.
Ja.
Hey, Moment. Sag nichts.
Da ich aber eh so viel in der Schule begleite, ich solche Projekte immer nur, also ich werde dann von irgendwelchen Kollegen gefragt, wie jetzt bei der letzten Projektwoche auch, und ich helfe denen dann und stelle denen die Spiele zusammen und erkläre denen die Spiele und so. Ich mache aber immer irgendwelche anderen Projekte.
Backen.
Nicht backen. würde ich total gerne, aber wir sind ja ein Gymnasium. Wir haben keine Schulküche. Ein Riesenmanko, wo wir bei so Projekttagen auch immer wieder, wir müssen dann in irgendwelche anderen Küchen gehen, in irgendwelche anderen Schulen. Das ist immer nicht so einfach, da überhaupt was zu stemmen, weil wir gar nicht die Möglichkeiten haben, um irgendwelche Koch- und Backsachen zu machen. Aber es ist egal, ich meine, ich habe meinen Escape Room gemacht und ich werde als nächstes Projekt wahrscheinlich wieder einen Escape Room machen.
Was ja auch eine Art von Spiel ist insofern.
Und was ja auch eine Art von Spiel ist, ja. Aber davor habe ich, meine allererste Projektwoche, die ich gemacht habe, war The Philosophy of Big Bang Theory. Und ich habe klassische Philosophie, Aristoteles, Thomas von Aquin und so zusammen mit Big Bang Theory gemacht. Das war super interessant. Das war sehr spannend. Vor allen Dingen, weil ich viele Schüler drin hatte, die wirklich gedacht haben, wir würden die ganze Zeit nur Serien gucken. Und die dann ziemlich entsetzt waren, dass sie immer nur irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde Big Bang Theory geguckt haben und wir dann ganz viel Philosophie gemacht haben. Aber ich glaube, sie waren nachher ziemlich begeistert. Wir hatten auf jeden Fall die coolste Präsentation, weil wir haben die komplette 8. Staffel, die damals neu war, geguckt. 7. Staffel? 6.? Keine Ahnung, ich glaube, 8 ist jetzt gerade erst draußen, ich weiß es nicht.
Du bist auch jetzt abgeschwiffen.
Ich bin auch, ja, ich darf das auch mal. Meine Brettspiel-AG läuft jetzt inzwischen seit 7 Jahren. Begonnen habe ich die mit 4 Schülern. Also wirklich ganz klein und süß.
Eine Pallrunde.
So ungefähr. Das war halt total cool, weil du da halt wirklich alles spielen konntest. Mit Schülern kannst du alles spielen. Das ist dann immer mehr geworden, weil natürlich am Anfang die Schüler so, ach ja, nee, man kennt die Lehrerin nicht und die ist immer so streng und will ich mit der spielen und sowas. Das hat sich dann halt rumgesprochen, dass das ziemlich viel Spaß macht, sodass ich letztes Jahr über 25 Schüler in der Brettspiel-AG hatte, was ein bisschen viel war. Dieses Jahr habe ich 15, das ist fast optimal, muss ich sagen. Also 15 Schüler sind schon gut. Diese 4 Schüler nur zu haben, ist aber immer noch, also das war total schön. Also das war halt ein viel intensiveres Spielen und das hat mir viel mehr Spaß gemacht. Nochmal, aber das ist natürlich eine ganz andere Sache. Also da habe ich die auch alleine gemacht. Inzwischen habe ich immer, ein, zwei Leute noch dabei, die mich unterstützen. Oberstufenschüler aus meinem Jugendspielekreis, die dann dazukommen und arbeiten kommen und mich bei der AG unterstützen, weil das sonst gar nicht ging mit 15 oder 20 Kindern. Und das ist 5. bis 8. Klasse, mal 9. Klasse. Ich habe freiwillig jetzt auch noch einen 10-Klässler mit dabei, der halt einfach schon ganz lange bei mir in der Brettspiel-AG ist, der aber eigentlich inzwischen dann auch mehr da mitarbeitet, als dass er da nur spielt. Aber der kriegt das nicht bezahlt. Aber der übernimmt immer so ein bisschen die Großen mit und freut sich dann auch, wenn er denen was zeigen kann und so. Also der arbeitet sich langsam darin hinein, mit mir mal die Brettspiel-AG zu machen. Und Brett-AG ist bei mir sehr, also die ist aufgebaut. Also es ist nicht so dieses, dass die Kinder spielen können, was sie wollen am Anfang, sondern mit den Kleinen, also den Fünfern, fange ich, oder mit allen Neuen, fange ich an, ganz klar für mich typische Vertreter herauszusuchen und die mit denen zu spielen, um denen neue Spielmechaniken zu zeigen. Und ich glaube, das habe ich schon häufiger gesagt, ich fange immer mit Dominion an. Ja. Dominion ist für viele von uns, viel Spieler, sage ich jetzt mal, ein Horrorspiel geworden. Das heißt, Horrorspiel ist einfach ein Spiel geworden, was man nicht mehr so gerne spielt, weil man einfach Strategien hat, die so stark sind, dass es wenig Spaß macht, das noch zu spielen. Also muss ich auch selber sagen.
Die Geldstrategie funktioniert immer.
Ja, und das ist eine total langweilige Strategie.
Ja.
Na? Wenn du aber mit Kindern Dominion spielst, kriegst du einen ganz neuen Blick auf Dominion, denn die sind von diesem Deckbuilding-Prinzip sowas verbistert. Ne? Und da ist wirklich so dieses zum allerersten Mal, ich habe meinen eigenen Kartenstapel, überhaupt sich damit zu identifizieren, dass man nicht irgendwie gemeinsam zieht und ablegt, sondern dass ich selbst meinen eigenen Stapel, meine eigene Kartenhand zusammenkaufe. Dieses Prinzip. Dazu muss ich sagen, dass ich die Anfangsrunden Dominion offen spiele. Auch wenn es ein kompetitives Spiel ist, spielen wir ganz am Anfang alles offen, so dass man sich gegenseitig helfen kann. Und das finde ich mal total schön zu sehen, dass das bei den Kindern auch total gut klappt.
Ja, das ist ja also, auch, ich meine, Dominion ist ja auch, man spielt ja mehr Solo, als dass man
Interaktion. Ja, man spielt mehr solitär, aber ich meine, wie Schüler da spielen, die spielen bei mir alle immer auf die Miliz. Na, und spielen immer auf die Karte, die die anderen trotzdem angreift und so. Wenn die mit der Hexe spielen, wenn wir Erwachsene mit der Hexe spielen, gibt's immer noch Fluchkarten. Bei denen ist mal die Hexe zuerst weg und alle haben nur noch Flüche drin. Also weil alle nur noch Hexe spielen. Also das ist schon. Aber Dominion ist für mich immer so der erste Deckbuilder.
Der kalte Krieg erklärt anhand von Dominion. Gegenseitiges Wettrüsten.
Ja, zum Beispiel. Gar nicht schlecht. Dominion zu nehmen ist damals aber aus der Not herausgeboren, weil du hast das ja auch gerade gesagt, man muss ja gucken, welche Spiele man hat. Und bei so vielen Kindern muss ich gucken, wie viele Spiele habe ich denn oft. Und es ist nicht so, dass ich mehr als eine Dominion-Copy habe, aber ich habe für die Schule ein Dominion gekauft und ich habe im Jugendkulturzentrum ein Dominion. Das heißt, ich habe da schon allein 3 Dominion-Grundspiele da. Das heißt, ich kann das mit, muss ich gerade rechnen, 12 gleichzeitig spielen. Beziehungsweise kann man das am Anfang zum Lernen sogar zu 5 spielen. Das geht auch. Also ich kann bis zu 15 Leute am Anfang mit 3 Grundspielen mit Dominion beschäftigen. Und dadurch ist das eigentlich so entstanden. Was nehme ich? Genauso das nächste Spiel, was ich nehme, ist mal Carcassonne. Auch absoluter Klassiker für mich. Plättchenlegespiel. Also bei Dominion hält die Begeisterung unheimlich lange an. Also das ist eher für mich total anstrengend.
Ein Wort noch zu Dominion. Ich weiß, du spielst es nicht, aber Dominion hat ja quasi das Deckbauen-Thema erfunden, ne? Und das ist genau eine der Faszinationen von dem guten alten Magic. dass du dir dein eigenes Deck zusammenstellst und damit dann gewinnst. Das machst du zwar vor dem Spiel, und das ist genau das, was Dominion da macht. Es zieht dieses vor dem Spiel von Magic eigentlich da rein. Insofern ist Magic der Vorgänger von Dominion in der Hinsicht. Aber es ist genau halt die Faszination, die Magic teilweise mit ausmacht. Deswegen.
Ja, ja, klar. Also das ist mir schon bewusst. Gut.
Ich als Na? Historiker.
Nur hätte ich Probleme, ein Spiel zu propagieren.
Ganz anderes Thema, ja.
Ganz anderes Thema, wo es nachher darum geht, dass Karten gekauft werden und Booster-Packs gekauft werden und so. Und da hätte ich immer Angst vor wütenden, muss ich ganz ehrlich sagen, vor wütenden Eltern. Also das würde ich nicht initiieren wollen. Und ich habe Schulen gehört, wo Yu-Gi-Oh!
Natürlich.
Verboten ist und so, weil das nicht geht.
Na, das ist ganz klar. Es gab Zeiten, haben sich die Kinder die Yu-Gi-Oh!-Karten gegenseitig geklaut und ach. Da gab es ganz düstere Zeiten. Das ist auch ein interessanter Aspekt über menschliche Studien, kann man da schön auch noch bei älteren Menschen dann, gerade bei dieser Art von Spielen.
Das gibt's bei uns zum Glück wenig, muss ich sagen.
Ist auch wieder abgeflaut, dieser Rausch, dass man irgendwie auch zeigen. Die haben ja früher auch noch nie gespielt, die haben einfach nur ihre besten Karten als Statussymbol quasi dabei gehabt und sich gegenseitig eher geklaut als überhaupt gespielt. Abgesehen davon ist Yu-Gi-Oh! Einfach ein schlechtes Spiel, aber egal, anderes Thema.
Keine Ahnung, spiele ich ja nicht. Aber bei Dominion bleibt die Begeisterung unheimlich lange da. Also ich habe teilweise wirklich, also ich habe jede Woche Brettspieler, ich habe teilweise 6 Wochen nur Dominion da liegen. Bei Carcassonne hält die Begeisterung nicht so häufig, nicht so lange an, aber ich muss sagen, das sind beide Spiele, die sich ganz viele von meinen Brettspielkandidaten auch kaufen.
Ja.
Na, also das ist wirklich eine Vervielfältigung sozusagen. Also es ist immer wieder Spiele, die ich vorstelle, da halt auch sehr schnell dann auch gekauft von diesen Klassikern. Also einfach viele, oder was ich auch sehr spannend finde, viele Kinder sagen mir, wir haben das zu Hause stehen, aber wir haben es noch nie gespielt. Passiert auch. Also gerade so Klassiker wie Carcassonne. Dann kommt Pandemie. Das ist die Phase, in der ich gerade bin, beziehungsweise das ist die Phase, die gerade abgeschlossen ist, weil sie alle denken, dass sie Pandemie beherrschen. Und ich versuche sie gerade dazu zu bringen, schwierigere zu spielen, aber da sind sie dann frustriert. Also das ist so diese Frustration dann auszuhalten, dass es halt nicht mehr so locker geht, ist gerade schwer, also Pandemie ist gerade so am Abflauen, aber das kenne ich schon, das ist für mich normal. Als nächstes Spiel wird jetzt Elfenland kommen.
Ich hasse Elfenland.
Ich weiß, dass du Elfenland hast. Ich finde Elfenland für die Kinder wieder unheimlich interessant, weil sie auf einem sehr leichten Level vorrechnen lernen. Also sie müssen sehr weit vorplanen. Wenn wir Elfenland spielen, spielen wir das ziemlich einfach runter, ne? So, ja, und ich mache das und das und das und das und das und das und so plane ich das. Für die Kinder ist es richtig schwierig, mit den Karten, die sie auf der Hand haben, das planen zu wollen, was sie können. Also, weil du hast ja die Plättchen, die du dann legen kannst, und du kriegst ja auch nicht immer alle Plättchen, die du brauchst für Handkarten. Und dann die anderen verbauen die irgendwas und so. Und damit aber trotzdem zu versuchen, das Beste rauszuholen, finde ich für die Entwicklung in ihrem Spielerleben einfach wichtig. Das ist aber auch jetzt nicht, also das kommt immer darauf an, was mal gut funktioniert, was mal weniger gut funktioniert, weil ich wirklich Kinder habe, die da schon aussteigen. Also denen dieses Vorrechnen, Vorplanen schon zu viel ist.
Ich habe das auch vorgestellt bekommen, wo ich das schon kannte, im Studium schon mal von angehenden Lehrern, Lehrerin als tolles Spiel, und ich habe damals schon dagegen geredet. Immerhin schränkst du das ja noch ein, dass es da Kinder aussteigen. Ich kann verstehen, warum da Kinder aussteigen und das nicht mitmachen wollen. Wenn du sagst, es ist ein Spiel, was man auf jeden Fall in dieser Reihe gespielt haben sollte, dann glaube ich dir das. Aber ich will es nicht spielen, will keinen mitquälen. Aber gut.
Naja, ich meine, ich bin mit Prinzessin Lillifee gequält worden. Vielleicht muss ich dich mal mit einer gemeinsamen Partie Elfenland quälen.
Ich hätte nicht gedacht, dass so viel Grausamkeit in so einem Nennbopf stecken kann, aber gut.
Das werden wir mal sehen. Aber das ist so eine Sache, da werde ich jetzt mit anfangen. Also Elfenland wird jetzt reinkommen. Da ist mein großes, also ich komme jetzt sozusagen in die Bereitschaft, nicht mehr genug verschiedene Copies habe von den Spielen. Und ich jetzt halt gucken muss, weil ich will nicht mit Magic Maze oder so, also ich habe noch genug Spiele, wo ich auch 2 oder 3 Versionen von habe. 5-Minute-Dungeon wird irgendwann noch kommen. Aber ich will jetzt nicht mit kooperativ weitermachen, außerdem ist 5-Minute-Dungeon von der Lautstärke her unheimlich anstrengend. Das ist nicht unbedingt ein gutes AG-Spiel, habe ich rausgefunden.
Magic Aber ein Maze, tolles Spiel.
Ja, Magic Maze ist bei den Kleinen total gefloppt. Man kann nicht reden.
Ja.
Das ist Spiele, bei denen man nicht reden kann, das sind doof.
Das ist wahr. Das Magic Maze Kids gibt's ja noch, aber das ist, glaube ich, dann auch zu seicht, weil das ist wirklich für ganz kleine Kinder. Das funktioniert.
Also das ist halt dann für die 5., 6. Klasse. Und ja. Ich finde das ja schön, dass die sich ja auch weiterentwickeln wollen. Also es ist nicht so. Jetzt vor Weihnachten kommt dann immer die schöne Zeit, wo ich den Kindern zum ersten Mal Exit zeige.
Ich dachte, ein Weihnachtsspiel jetzt.
Nein.
Es gibt gar keine Weihnachtsspiele, so viele, ne?
Nee, es gibt ja schon Tannenbaum und Kekse backen und Hexenhaus ist doch jetzt neu und aber das sind alles Spiele, die mir zu seicht, glaube ich, sind, dass ich die überhaupt ausprobiere. Oh. Also auf jeden Fall habe ich sie nicht. Also ich würde sie sehr wahrscheinlich mitspielen, aber deswegen weiß ich davon auch nicht viel. Aber es gibt bestimmt Spiele. Nee, es gibt Exit. Also immer, das ist dann so die Zeit, wo ich ihnen jetzt so was hinwerfe, von dem ich weiß, dass es sie begeistert. Aber dafür müssen die mir erstmal gezeigt haben, was sie spielen können, wie sie Lust haben zu spielen und wie sie mit meinen Spielen umgehen. Dann gehen wir ans Exit und ich habe jetzt mit den kompletten 5ern die Sternwarte gespielt. Und es ist so schön zu sehen, wie die auch unterschiedlich miteinander agieren, dabei zuzugucken, wie die unterschiedlich spielen, wie ich hatte erst eine reine Jungsgruppe und dann eine reine Mädchengruppe und die Mädchen haben die Jungs ganz klar abgezogen von der Zeit her und von der Schnelligkeit her, Auffassungsgabe her. Und die waren so süß, wirklich in dem mit, nein, du hast noch keinen Umschlag geöffnet, du darfst jetzt öffnen. Und auch vom Kooperativen her ist immer als für mich ein ganz tolles Erlebnis. Und mir tut das total leid, dass ich so wenige Exits für die Kleinen habe, die Kleinen wirklich alleine spielen können. Also das ist sowas, was ich einfach finde, was fehlt. Also ich hätte gerne mehr.
Hallo Verlage, bitte macht mehr Exit-Spiele für kleinere Kinder ab der 5. Klasse, bitte.
Ja, auch für Gruppen, einmal, was man sich halt einfach leisten kann. Also ich kann nicht in einer Brettspiel-AG normale Kosmos-Exits spielen.
So gerne.
Muss ich einfach sagen, kriege ich nicht bezahlt. Und ich kann auch nicht das auf Eltern umlegen, weil dann habe ich nachher ein Kind dabei, wo die Eltern das nicht können. Das muss man ja immer mit einplanen.
Ja.
Und dann steht das außen vor. Oder wie soll ich das regeln? Also das kann man nicht machen. Also das ist einfach so eine Sache, wo ich denke, Exits haben ganz viel Begeisterung. Es gibt jetzt die für die noch kleineren Kinder, aber ich finde für diese 5., 6. Klasse, für diese Einsteiger-Exits, da gibt's einfach zu wenig. Also und das ist etwas, womit man die Kinder halt auch wirklich kriegt. Also wo sie total begeistert sind und eigentlich nur am liebsten Exit spielen würden.
Und man muss sie kriegen, wenn sie jung sind. Wenn es vernünftige Brettspieler werden sollen.
Ja, als nächstes kommt jetzt das 3-Fragezeichen-Exit mit denen. Das kriegen sie dann als nächste Belohnung, nachdem sie Elfenland durchgestanden haben. Die Großen, also ich habe jetzt ja immer über die Neuen geredet, also es sind meistens 5. oder 6. Klässler, die neu zu mir in die AG kommen. Die Großen, 7-8 Klässler, teilweise halt auch die 6-Klässler, die sehr gut schon gespielt haben in der 5. Klasse, die spielen dann eher schon andere Spiele, wie Deus oder Captain Sonar, Dice Fort, Schlösser des König Ludwigs, Akte Whitechapel, das sind für mich so Zug um Zug, haben wir letztens gespielt. Und wie das so aufgebaut ist, ist halt schon, dass ich eigentlich ein Spiel neu erkläre. Und die Gruppen dann erstmal mit dem Spiel klarkommen müssen. Also dann sind ja auch meine Helfer mit dabei und ich dann mit einer anderen Gruppe ein anderes neues Spiel kennenlerne. Hm. Also bei mir gilt es halt auch immer, es wird nicht ein Spiel nur einmal gespielt. weil ich möchte, dass die die Regeln verinnerlichen. Und das geht nur, wenn sie es häufiger spielen. Das bedeutet, wenn ich mit denen ein neues Spiel lerne, ist es oft halt auch immer nur eine Kennenlernpartie. Meistens schaffen wir die noch nicht mal bis zum Ende, weil wir haben 1,5 Stunden Zeit. Und die wissen ganz genau schon, wenn wir ein neues Spiel erlernen, dann nehmen wir uns die Zeit dafür, das zu erlernen, das zu erklären, die Mechaniken genau zu erklären, Proberunden zu spielen. Und das nächste Spiel ist dann erst das ernste Spiel. Und ich bin dann oft leider inzwischen nicht mehr diejenige, die mitspielen kann, sondern ich bin eigentlich diejenige, die dann zwischen den Tischen hin und her läuft und erklärt, aber halt immer bei einer Gruppe sehr intensiv ist, um denen neu zu zeigen. Und das ist so, wie meine Brettspielagie aufgebaut ist und eigentlich abläuft. Und halt auch richtig gut funktioniert, was mich ja inzwischen immer wieder dazu bringt, dass auch über Twitter oder so irgendwelche Anfragen kommen, was für Tipps ich geben kann für AGen und so weiter. Ja, also es macht mir halt auch total Spaß und ich finde es mal total schön und ich hasse das, wenn im November ist so viel AG ausgefallen, weil irgendwelche Konferenzen oder sonst irgendwas war. Finde ich mal total doof. Ich freue mich genauso auf jeden Tag wie meine Schüler, glaube ich. Und der Dienstag ist immer ein schöner Schultag, da ist AG-Tag.
Das ist, du hast ja auch ein tolles Konzept. Also es ist ja quasi auch methodisch, didaktisch begründet, was du da wie machst. Und das, ich habe bisher noch kein besseres Konzept für AGs in der Art gesehen. Respekt, liebe Martina.
Oh, wow.
Ja, ich kann ja noch kurz davon. Ich habe lange Jahre keine Projektwoche mehr gemacht. Also keine Projektwoche mehr gemacht, Brettspiele gemacht habe. Weil ich bin eher in einem Hauptschulsektor unterwegs. Und da ist es halt nochmal schwieriger, weil die meine Schüler sind dann eher dieses von zu Hause, dass die überhaupt da spielen, stehen haben. Die haben die PlayStation da stehen und spielen alle Fortnite oder sowas, wenn die sich für Spiele interessieren. Dennoch gibt es ein paar Nerds und ich habe dann, also Nerds, Leute, die dann...
Nicht dich abfällig gemeint.
Nein, im Gegenteil. Heutzutage darf man Nerds ja etwas anders... Die sind schon positiver konnotiert mittlerweile. Jedenfalls habe ich dann dieses Jahr mir noch auch wahrscheinlich durch deine AG-Erlebnisse inspiriert, habe ich nochmal gedacht, okay, ich mache jetzt nochmal etwas weiter gefasst. Ich habe sonst immer irgendwas mit Filmen gemacht und Filmtheorie und Filmkritik. Meistens muss man dann überhaupt erstmal so einen kritischen Blick eröffnen auf Filme, weil die konsumieren Filme und die können nur sagen, gut oder schlecht. Und die können aber nicht sagen, warum ein Film gut oder schlecht war. Deswegen habe ich das immer in den letzten Jahren gemacht. Filmkritik einfach, damit die ein Gespür dafür kriegen, macht ein Film zu einem guten Film. Und dieses Jahr habe ich dann ausprobiert, habe gesagt, okay, jetzt gehe ich voll auf Science Fiction und habe gesagt, Science Fiction in Film und Spiel. Mit der Option dann halt auch nochmal ein Brettspiel auf den Tisch zu werfen, was dann so ein Science Fiction Thema hat. Und habe ich dann auch wieder die Sache, was habe ich denn eigentlich für Science Fiction Brettspiele, die dann auch noch einsteigerfreundlich sind. Und wir haben die ersten Tage dann auch eher Filme geguckt und uns dann über Kritik unterhalten. Und ich habe auch das Problem, dass die dann auch nur von 9 bis 13 Uhr da sind. Also nicht diesen Luxus, dass die dann länger da sind. Naja, und dann habe ich aber gesagt, okay, wir machen, am Dienstag habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt um 12 Uhr schon Schluss. Aber wer will, dem zeige ich mal ein Brettspiel. Ganz auf freiwilliger Basis, damit die jetzt dann sehen, okay, die sollen das wirklich von sich aus machen. Und ich habe halt den Vorteil, dass ich, wenn ich über Dinge spreche, die ich sehr gerne mag, wie zum Beispiel Brettspiele oder Filme, dass ich da weiß, dass ich da sehr mitreißend sein kann. Sodass dann tatsächlich ein paar freiwillig da geblieben sind, um mit mir Brettspiele zu spielen. In dem Fall habe ich quasi dann deinen Einstieg gewählt. Es ist 1:1 dein Einstieg, nur mit einem besseren Spiel als Dominion. Ich finde, man kann, es funktioniert, und zwar mit meinen Schülern. Ich habe mit den Star Realms gespielt. Und Star Realms ist auch ein ganz einfacher Deckbuilder, der sogar die gleichen, ich habe 8 Geldkarten und 2 andere Karten in meinem Starterdeck. So sind die Starterdecks. Es hat den Vorteil, dass man andere angreifen kann. Und es ist ein Duellspiel eigentlich. Man kann es auch in größeren Runden spielen mit diversen, aber eigentlich ist es ein 1:1 Duellspiel. Und statt Siegpunkte mache ich halt die Lebenspunkte des Gegners, was meiner Meinung nach gerade für eine männlichere Zielgruppe dann auch vielleicht, die ich dann notgedrungen habe, weil für Film und Science Fiction haben sich dann eher, ich hatte ein Mädchen in der Gruppe, die tapfer durchgehalten hat und super war, aber die Rest waren halt Jungs und 15 Kinder. Aber
Welches Alter?
Die waren 8., 9., 10. Klasse.
Okay, also schon die Großen.
Schon die Großen. Ich
bei dir?
Ja, ich nehme meistens eher die Großen bei sowas und da ich auch in dem Gebiet eher unterrichte, weil das das spannendere Alter ist, 8., 9., 10. Klasse. Da ist richtig Dampf in den Klassen. Die Fünfer sind ja noch brav. Naja, stimmt auch nicht ganz, aber ja.
Aber auf jeden Fall.
Die haben ganz andere Probleme.
Anders.
Die sind wirklich, also in meiner Schulform sind die haben dann noch ganz andere Probleme. Aber das ist ein ganz anderes Thema auch. Also die Schüler, wo die Pubertät einsetzt und alles andere wichtiger sein kann, die haben mit mir dann Star Rams gespielt und auch diesen Deckbau-Aspekt gehabt. Und ich habe sofort zwei Kinder gehabt, die gesagt haben, das Spiel hole ich mir auch, wo gibt's das? Und dann habe ich die dann mal rübergeschickt in die örtlichen Läden und sie kamen dann auch direkt wieder und ich hab ja Verbindung zu meinen Läden hier. Deswegen habe ich dann direkt nachgefragt und hat der Schüler mich erwähnt, ach, du bist der Herr Richter, na gut. Jetzt weiß ich auch, wie du mir nachhast ungefähr. Vielen Dank, Sarah, schöne Grüße. Ja, also die sind dann auch im Spieleladen angekommen und ich hatte dann auch mal so ein paar Brettspiele nur zur Ansicht mitgebracht, weil ich habe halt die Zeit nicht gehabt. Hab dann so gesagt, was es im Science-Fiction-Bereich gab mit einer großen Tasche. Hab den unter anderem auch Imperial Assault gezeigt, was es da dann so gibt, weil Star Wars läuft ja dann auch immer. Und ja, die Weihnachtsgeschenke sind dann von diesem einen Jungen zumindest auch festgelegt worden. Der kriegt einen Imperial Assault. Der ist mit der Mutter und der Großmutter in den Laden reingegangen und ja, Geschenke sind gesichert. Also es funktioniert da, Leute zu infizieren, ne? Wenn ja, wirklich dann die Begeisterung dann da ist. Und ja, das war der Dienstag und dann konnte ich leider mittwochs nicht, weil ich da Physikfortbildung habe. Aber am Donnerstag habe ich gesagt, okay, das kam so gut, ich zwinge jetzt alle zu spielen. Und wir haben ein Zombicide Black Plague mit 12 Leuten gespielt.
Also, was ja total gut in Science-Fiction-Setting passt.
Zeitreise? Ruhe jetzt. Ich habe halt die normalen Gegenwart-Zombies halt nicht mehr. Die habe ich damals quasi Schülern gegeben auf meiner Schule, wo ich vorher war, denen ich das auch ein paar Mal gespielt habe. Die waren so begeistert, die wollten die dann haben. Ich hoffe, die haben viel Spaß. Ich habe ja gehabt, habe ich mir gedacht. Und das Science-Fiction-Zombies halt ist ja noch nicht draußen, das kommt ja erst nächstes Jahr.
Ja.
Das kriegt der Robert übrigens. Schönen Gruß. Ja, und dann haben wir Zombies at Black Tech gespielt, auch weil ich dann mal überlegen wollte, okay, ich kann es theoretisch, man hat ja genug Erweiterung, dass man es wirklich mit vielen Leuten spielen kann und wir haben es dann mit 12 Leuten gespielt. Und es hat allen super viel Spaß gemacht. Also jeder Einzelne, obwohl die halt gebraucht haben ein bisschen, bis die dran waren und obwohl am Anfang auch nicht so viel Zombies auf dem Plan waren, allein das Kartensuchen, diese moderne Mechanik, die vorher überhaupt nicht kennen, ne? Dass ich einen Helden habe, den ich ausrüsten kann, der einigermaßen cool dargestellt ist, dass die alle Zombies schnetzeln können, wenn die wollen. Das hat denen wirklich, wirklich Spaß gemacht. Auch da Fragen bekommen, wo gibt das, was kostet das und so weiter. Und naja, es ist halt Miniaturenspiel und ja. Ich habe halt den Kickstarter-Pledge gehabt, das ist auch wieder so eine Sache, ne? Das ist halt, ist
man verwirrt. Ja, das ist das große Problem, warum ich ja die ganze Zeit auf der Suche bin, dass mir irgendjemand seinen Kickstarter-Pledge anbietet, weil einer meiner großen Schüler unbedingt den Kickstarter-Pledge will. Weil die natürlich bei mir immer mit dem ganzen Kickstarter-Zeug spielen und die können sich das ja gar nicht vorstellen, mit so einer Retail-Variante da zu spielen. der hat jetzt soweit, dass sie 100 Euro zahlt und den Rest muss er drauflegen von seinem Geld. Und wir haben das jetzt so besprochen, dass er jetzt erstmal Weihnachten noch abwartet und wir mal noch 1-2 Monate warten und immer noch gucken, ob nicht irgendjemand seinen Kickstarter-Pledge verkaufen will zu einem vernünftigen Preis.
Die Green Hordes gehen. Also die Green Hordes, die kriegt man noch zu einem vernünftigen Preis jetzt.
Ja, aber er will ja
Black Plague. Ja, es gibt auch Massive Darkness, die müssten auch günstig sein. Das ist nicht so gut angekommen.
Und ist es auch nicht. Das ist, ja. Da reden wir mal ein andermal drüber.
Aber da gibt's einen Barbar, der heißt Bjorn.
Ja, toll. Ja. Ich habe auch das Crossover-Paket mit Black Plague.
Ich auch. Ja, kann ich Bjorn jetzt bei Black Plague spielen. Und er kann Headbutt. Jedenfalls.
Back to topic.
Back to Pop. Es war großartig. Die haben alle Spaß gehabt und zwar durchgehend und wir haben den ganzen ganzen 9 bis 13 Uhr gespielt. Und da ich aber auch leider weg muss, dann musste ich das dann halt auch irgendwann einpacken. Und so einen großen 12-Mann-Kickstarter-Pledge packt man auch nicht mal in 30 Minuten ein, wenn man es richtig machen will.
Da habe ich dir dann ja erzählt, dass ich die Spiele, die meine Jugendlichen spielen, sind alle Tüten beschriftet. Damit die das selbstständig auch einpacken können. Und die machen sich inzwischen, bevor sie es auspacken, ein Bild mit dem Handy, damit sie genau das wieder zusammenpacken müssen. Also weil die kennen mich auch und die wissen, wie piezig ich mit meinen Spielen bin und dementsprechend. Aber das ist super, weil dadurch kann ich mir ziemlich sicher sein, dass meine Spiele immer richtig eingepackt sind, weil ich da gar keine Lust habe, drei Spiele. Das ist bei dir natürlich was anderes, aber bei den Jugendlichen, die mit mir viel spielen, dann läuft das dann schon anders ab.
Das sind die nützlichen Tipps, ne, die du aus deiner Erfahrung her auch geben kannst und aus deiner Pingeligkeit. Ja. Nein, es ist total richtig. Sowas muss man halt, wenn man dann wirklich mit einem Black Black oder so ankommt, ne, dass man und das dann öfters spielen will in einer regelmäßigen Spielgruppe. Ich habe ja leider keine regelmäßigen Spielgruppen, sondern halt nur diese Projektwochen ab und an mal und dann muss ich halt erstmal improvisieren und gucken, überhaupt was ankommt. Ne? Okay. Sonst kann ich ja nicht so leicht Konzepte entwickeln.
Aber was ich aber total cool fand, was du erzählt hast, ist, dass die freitags keinen Film gucken wollten, sondern dass die weiterspielen wollten.
Ja, daraufhin. Und das Problem war, wir konnten leider dann auch keinen Black Flag spielen, weil man dann auch noch aufbauen musste für Samstag. Weil Samstag hatten wir dann auch noch leider keine Brettspiele präsentiert, sondern wir haben dann das Café gemacht, was auch ein bisschen doof war. Aber so, dass wir am Freitag, dann habe ich wirklich mal in meiner Sammlung gekramt und geguckt, was ich dann noch so habe an kleineren, kürzeren Spielen, die man noch spielen konnte, damit ich dir noch was zeigen konnte. Und ja, weil halt Zombies halt Black Flag gespielt wurde, habe ich das Zombies gespielt mit dem Ausrufezeichen. Das funktioniert immer super die ersten halbe Stunde und danach wird es langweilig für alle. Und das ist auch genau dazu. Man kann es halt mit vielen Leuten spielen, aber es sind halt auch viel einfachere Regeln. Hat ein bisschen Tiefgang, man deckt immer so Plättchen auf und setzt Zombies hin. Ja, und bekämpft dann Zombies. Aber es ist natürlich, es verliert überall, wo ich es gespielt habe, nach einer halben Stunde den Reiz. Und dann sagen alle, okay, lass das mal lieber. Für die anderen teilweise, die mehr Karten lesen wollten und konnten, habe ich dann Star Munchkin gespielt. Nach Ewigkeiten mal wieder. Das war cool, aber halt auch in der Runde anstrengend, weil halt überall wieder Regelfragen kamen. Und Star Realms halt nochmal. Mhm. Das war ziemlich cool. Und dann habe ich zum Ende hin halt nochmal was versucht. Nämlich in solchen größeren Klassenrunden spielen ja einige Leute gerne Werwolf. Werwölfe von Star, wie man es immer nennt. Ich finde Werwölfe ja. Ich habe das in der Studentenzeit das letzte Mal wirklich gespielt mit einer größeren Runde, abgesehen von Twitter, aber das ist eine andere Geschichte. Und das ist halt immer so, dass man bei Werwölfen halt das haben letztes Mal ja schon angesprochen, genau die zwei Dinge, ne? Ausscheiden und das Seher-Problem. Und ich habe es halt in der Runde gespielt und ich wiederhole das jetzt kurz, aber ich habe es damals schon gesagt, es ist eigentlich ein bisschen schwierig gewesen für die Kinder, gut Verräter zu spielen. Also, dass sie wirklich in dieser Rolle bleiben und dass auch die Nuancen. Aber die haben es wirklich gewollt, die haben uns drei Partien gespielt und mit jeder Partie haben die dann gesagt, okay, jetzt ging es völlig schief und dann haben wir kurz darüber geredet und das ist alles so, ja, also wir haben kurz darüber geredet, was denn da schiefgelaufen ist, was die Verräter besser machen müssten und so weiter, um dann auch uns quasi auf der Metaebene über Strategie zu unterhalten. Und das alles in diesen paar Stunden, die ich nur mit den Schülern hatte, wo man halt wirklich dann in die Spieltheorie, warum spiele ich jetzt so, wie verhalte ich mich als guter Verräter, damit das nicht so leicht auffällt. Allein da, diese Spieltheorie war schon großartig. Und da halt wirklich tiefer einzutreten mit Leuten, die wirklich eine AG machen oder so. Und das ist wirklich super interessant, glaube ich. Da hatte ich Götterdämmerung von Amigo gespielt, was das bessere Werwolf-Spiel ist, meiner Meinung nach. Wie ich jetzt feststellen muss, weil keiner ausscheidet und der Seher halt quasi mehr oder weniger rumgeht. Und ja, es war eine tolle Erfahrung für mich auch persönlich, dass ich da gesehen habe, dass man auch mit diesem Klientel durchaus Brettspiele, die wollen spielen, da gibt's immer Leute, die man erreichen kann, die dann auch sagen, okay, ich gehe jetzt los und kaufe und hab halt Spiele, wo wirklich in der Gruppe eine gewisse Dynamik herrscht und die dann auch wirklich nachher sagen, okay, wir wollen Filme, können wir auch zu Hause gucken. Und über Filmkritik wollten die dann halt sowieso nicht mehr reden. Ja, wir wollen.
Also ich denke ja immer noch, dass eigentlich alle spielen wollen. Die kennen nur nicht die richtigen Spiele. Und ich glaube immer noch, es gibt das richtige Spiel für fast jeden. Ich glaube, Erwachsene haben oft Schwierigkeiten, die Sinnlosigkeit eines Spiels zu akzeptieren. Also, dass es halt nur Freude macht. und nicht viel mehr. Aber ich denke immer, dass es für jeden das richtige Spiel gibt. Als Tipp für dich würde ich immer noch sagen, Brettspiele kann man super präsentieren. Ne? Also,
ja.
Das überlegt man sich ja immer. Ne? Also, Leute, die so Projektwochen nicht in Schulen machen, man muss fast immer am Ende sein Projekt repräsentieren.
Ganz genau. Aber ich hatte mich halt für Kaffee machen, über breitschlagen lassen, weil es anscheinend kein anderer machen wollte. Aber ja, nächstes Mal werde ich voll auf Brettspiele gehen und ein Projekt machen, nur mit Brettspielen, mit Präsentation von Brettspielen. Und ich glaube, es wird ziemlich gut werden.
Ja, weil das halt auch wichtig ist, wenn man dadurch halt auch wieder nochmal neue Leute reinkriegt. Also es hört sich immer so missionarisch an, aber ich denke immer, dass es einfach eine ganz tolle Sache ist, Kinder und Jugendliche dazu zu bringen, andere Sachen zu probieren, die sie teilweise einfach nicht kennen.
Das ist ja auch das Problem, was Brettspiele immer noch haben. Ich saß letztens im Auto und habe Radio gehört und es kam eine kurze Reportage mit dem Einleitung, dann haben Kinder in diesem Projekt, wo es um Wirtschaft geht, sich für ein Brettspiel entschieden, in der heutigen Zeit, wo Brettspiele doch eigentlich schon ein bisschen altbacken sind und alle nur noch Videospiele spielen. Also dieses Klischee vom Brettspiel, dass es altbacken ist, ist ja immer noch in allen Köpfen vorhanden, gerade in den breiten Medien. Die Kinder haben dann, in dem Beitrag haben die dann halt, es ging ja eher um die Vermarktung eines Projekts und im Fall war es ein Brettspiel mit Heimatbezug. Leider hat sich da auch keiner mit Brettspielen ausgekannt und es war dann ein Würfeln und eine Frage beantworten Spiel. Sprich aus den 80ern, ja. Aber na gut. Die hatten sich anscheinend mit Spieletheorie dann auch nicht wirklich befasst.
Ja, weil der Unterschied ist dann zum Beispiel bei mir, ich spiele ja nicht nur mit den Kindern. Mhm. Die großen Schüler haben dann auch eingefordert, dass ich mit ihnen spiele. Und dadurch hat sich bei mir dann eine Jugendgruppe etabliert, die ich aber ganz bewusst nicht in der Schule habe. Mhm. Also ich habe ganz bewusst nicht noch eine AG gemacht, weil das einfach auch schwierig geworden wäre, sondern ich habe die im Jugendkulturzentrum angesiedelt und wöchentlich eigentlich auch. Und das ist ein bisschen freier, also Gemarkung. Ich habe jetzt den Jüngsten, also Jüngste sind immer so 10 ungefähr. Dann haben die aber meistens schon länger mit mir gespielt. Und dann halt Oberstufe plus die Ehemaligen, die als Studenten oder so dann immer nochmal dazukommen. Und das sind so zwischen 6 bis 12 Jugendlichen, die sich dann auch wöchentlich mit mir treffen. Durch meine Baustelle leider im letzten Jahr nicht, aber wir sind gerade wieder dran, dafür einen Termin zu finden. Und es ist den Jugendlichen so wichtig, dass sie dazukommen. Das Ganze hat damals begonnen mit Andor. Also das ist ja für mich ist Andor immer wieder ein Spiel, deswegen der Podcast hat mit Andor begonnen. Meine Jugendspielrunde hat mit Andor begonnen und ich habe deswegen komme ich auch 60 Partien Andor, also nur das Grundspiel. Ja, weil ich halt einfach ganz viel immer wieder neu mit denen mit Andor angefangen habe und mit einer totalen Begeisterung. Und es ist auch so, dass in dieser Brettspielgruppe inzwischen Legenden erzählt werden von den Ersten, also der Julian. Der ist inzwischen auch 25 oder so, 24, 25. Das ist die erste Jugendgruppe, mit denen ich gespielt habe. Und inzwischen ist die Geschichte völlig aufgebauscht. Wir haben zusammen Andor gespielt und wir trinken immer Tee und essen Plätzchen und Kaffee und sowas alles. Und Julian hat halt Tee verschüttet und heißen Tee, halt über sich, aber halt auch übers Spiel.
Ah.
Und ich habe mich natürlich ums Spiel gekümmert und nicht um Julian. Und das wird jetzt immer erzählt, wenn es darum geht. Und da muss man sagen, erziehen meine Jugendlichen die Kinder und die Jugendlichen weiter. Bei mir wird bei den Jugendlichen keiner traut sich, ein Getränk mit auf den Spieletisch zu stellen. Alle Getränke sind immer vom Spieletisch weg, alle hinter sich gestellt oder so, oder Flaschen unten hin. Die wissen ganz genau, dass ich zum Beispiel es nicht akzeptiere, dass sie Chips essen. Also die gucken dann auch, welche Süßigkeiten zum Beispiel daneben gehen. Aber ich finde diese Legende total immer weiter erzählt und die wird immer schlimmer, diese Legende. Weil dem Julian ging es ja nicht schlecht. Also der war ja nicht, aber inzwischen ist der, glaube ich, völlig verbrannt gewesen und
er lag blutend auf dem Boden und windete sich in Schmerzen und du hast ja Trummern, du hast das auch verschüttet.
So ungefähr. Es wird halt jetzt so, es wird immer weiter erzählt und es ist total lustig, weil inzwischen kriege ich mit, dass Schüler das kleineren Schülern in der Brettspieler-AG erzählen in der Schule, die den Julian gar nicht kannten. Na, also das ist echt lustig. Und so hat das alles angefangen und meine Jugendlichen, also mein Jugendspieletreff ist auch schon sehr persönlich, muss ich sagen. Also es ist, die sind alle auch mit mir zu Hause immer mal. Wir spielen in den Ferien. Wir verabreden uns auch über Gruppen. Also das ist inzwischen, also es ist mehr als, klar, es ist trotzdem ein Ehrenamt und es ist, ich spiele nicht immer nur das, was mir Spaß macht und die Lieblingsspiele sind auch Zombicide Black Black. Das ist einfach so dies und das können die 8 Stunden lang spielen. 10, egal mit wie vielen. Also beim letzten Karnevalsspielen haben die gefragt, ob sie einen Schlüssel haben können und dann haben die, glaube ich, um 5:30 aufgehört. Ja, also, oder 5:30 oder sowas. Also es ist schon Andor, Winter der Toten. Also Winter der Toten ist auch ein absolutes Lieblingsspiel meiner Jugend. Wine ist neu dazugekommen, aber wenn ich den Zombicide und Winter der Toten hinstelle, dann sind die glücklich. Also da brauche ich gar nicht mehr. Aber die genießen es natürlich durch mich, die Chance zu haben, Spiele zu spielen, die sie A, kennen, also auch nicht kennen würden, und B, auch Spiele zu spielen, die sie sich nicht leisten könnten. Ne? Und damit einfach auch positive Erfahrungen zu machen, weil ich ihnen da auch vertraue. Also ich weiß ganz genau, die kennen meine Vorgaben, die wissen, wie pitzig ich bin, die wissen, dass man mit Karten nicht ins Gesicht geht. Die sagen das auch untereinander. Ne? Das finde ich total gut. Die sagen mir, denk doch, das ist, ne? Ich sag denen auch zum Beispiel, wie teuer ein Zombicide Black Black ist. Wenn die das mit allen Platons und so weiter spielen. Damit einfach für die auch das Bewusstsein ist, das ist jetzt nicht irgendwie ein 30-Euro-Spiel, was ich leicht ersetzen kann. Und dementsprechend gehen die mit meinen Spielen auch um und ich verleihe denen auch meine Spiele. Also mein Zombicide Black Black habe ich gerade nicht an den Schüler, der sich das unbedingt kaufen möchte. Ne? Okay, weil der hat, und das ist diese coole Verstärker-Sache, der hat aus meiner Spielegruppe heraus mich gefragt, kann ich mir das Spiel ausleihen? Die duzen mich übrigens dann auch alle, also die dürfen, das klappt total gut. Also, dass sie mich in diesem Spielekreis, also bei den Großen, dass die mich duzen und dass sie mich in der Schule trotzdem sitzen. Und er hat dann gesagt, darf ich mir Summit Black ausleihen? Ich möchte gerne mit meinen Freunden, mit denen ich sonst nur Videospiele spiele, ein Spiel spielen. Weil der ist eigentlich immer nur alleine bei mir. Und dann hat er mit denen Zombicide Black Black gespielt und am Mittwoch, letzter Schultag, habe ich halt auch gesagt, Leute, ich bin im U-Kurz, wenn ihr wollt, kommt vorbei. Und da war dieser René da und hat Freunde von sich mitgebracht. Und das fand ich total cool. Also auch das geht weiter. Und genauso kriegst du sie. Und der Mice Throne gespielt und der Niklas saß vor mir und sagte, oh, wie cool, die Wörter kenne ich teilweise aus Videospielen. Mann, hätte ich doch mal vorher gewusst, dass es viel coolere Spiele als Monopoly und Kniffel gibt. Oh, und das ist einfach sowas, was ich total wichtig finde. Interessant ist dann zum Beispiel auch, dass meine Jugend trotzdem sehr viel unter sich bleibt. Also auch wenn wir mischen, ne? Also zum Beispiel die Jugendlichen sind oft, wenn wir Erwachsenenspielekreis haben, sage ich den Jugendlichen meistens Bescheid und dann können die natürlich auch die Räumlichkeiten nutzen oder ich bringe denen Spiele mit. Oder das erste Mal für die, was sie dann kennenlernen, ist, wenn wir Karneval spielen. Das ist immer ganz witzig, weil wir sind das ja gewöhnt, 2, 3, 4 Tage am Stück zu spielen, spät ins Bett zu. Ja, wir.
Ich nur, als ich jung war.
Spät ins Bett zu gehen, früh aufzustehen und weiter zu spielen. Und ganz häufig melden die sich immer nur für einen Tag an. Und dann kommen sie aber den nächsten Tag auch und kommen den nächsten Tag auch und sagen am Anfang, ich hätte mir das nie vorstellen können, einen ganzen Tag zu spielen. Und finde das dann total cool. Und das sind so Momente, in denen mein Herz einfach aufgeht, wo ich so denke, ha, ist doch schön, dass ihr sowas Sinnvolles macht und sowas Gemeinschaftliches. Und das unterstütze ich auch immer gerne. Also es ist ja nicht so, nicht nur, dass meine Spiele da reingehen, da geht bei mir sehr viel Freizeit rein in das Spielen mit denen und auch Geld. Ne? Also ob es ein Kuchen ist, der mal gebacken wird oder ob es Plätzchen sind, die mitgebracht werden. Es gibt Getränke zu der Zeit. Die bringen natürlich manchmal auch was mit, aber so ein Grundstock ist immer von mir da. Oder auch, dass ich dieses Brettspielwochen, das ist jetzt ja mein Brettspielwochenende ist ja nicht das einzige, zu dem ich gehe. Und die normalen Brettspielwochenenden sind halt schon immer so, dass vielleicht ein paar Salate da sind, aber abends wird bestellt. Mhm. Ja? Das ist zum Beispiel etwas, was ich bei meinem Brettspielwochenende anders mache. Ich koche. Ne? Also wir sind 30, 40 Leute und ich koche jeden Tag. Gibt es immer eine warme Mahlzeit und für 5 Euro All-Inclusive Tränke alles drin. Und mich fragen alle immer die Leute, wie ich das packe. Aber es ist immer so, dass wir plus minus null rausgehen. Eher ein bisschen Plus haben, was wir dem Jukurz noch geben können. Einfach damit auch die Jugendlichen sich das leisten können. Ne? Also 4 Tage spielen an Karneval kostet 20 Euro. Das können die sich leisten. Und das mache ich extra aus dem Grund. Also wir Erwachsenen dann, ne? Also ob eine Pizza 10 Euro dann abends kostet oder so. Aber ich würde nie wollen, dass Jugendliche dann dabei sitzen und sagen, ich habe kein Geld, ich kann mir das nicht. Aber dann halt so Sachen sagen, wie ich habe keinen Hunger oder so. Deswegen, weil bei mir immer zum Erwachsenenspielen auch die Jugendlichen kommen und ich das ganz wichtig finde, dass die dazukommen, auch wenn die natürlich völlig irre uns auch angucken, wenn wir die Elbet oder Axis und Allies oder sowas spielen. Ich weiß genau, dass mein Mann 2 von den Älteren mal zu einer 18er-Partie überredet hat. Die haben nachher zu mir gesagt, boah, das war ja so schrecklich. Spiele ich nie wieder.
Ja.
Ich habe euch das vorher gesagt, ihr habt da mitgespielt. Ne? Aber das ist so, ich finde das total schön, dass dann halt auch das sich immer mehr vermischt. Ja, und ich glaube, wenn man mir zuhört, wie ich drüber rede, merkt man halt auch einfach, dass ich das essentiell finde, wichtig finde und dass ich das auch ganz wichtig finde, dass man als erwachsener Spieler das weitergibt. Also dieses Spielen als Kulturgut und dass man da auch einen Auftrag irgendwie hat, finde ich schon. Es muss nicht jeder machen, aber ich freue mich über jeden, der seine Leidenschaft Kindern und Jugendlichen weitergibt. Denn, ganz kurz noch, ich habe ja auch noch einen Kinderbrettspielkreis, auch noch im Jukurz, weil es Kinder gibt, die A, nicht bei mir in der Schule sind, soll es geben, die aber trotzdem spielen wollen. Das ist aber eine Sache, die nicht immer so regelmäßig läuft. Also das ist wirklich was, die Jugendsachen laufen seit Jahren durch. Mit den Kindern ist immer so ein Auf und Ab. Also mal habe ich ein Jahr lang eine Gruppe von Kindern, die spielen kommen, mal nicht. Also das ist immer so ein Auf und Ab. Also das hat nichts Regelmäßiges.
In welchem Alter reden wir?
Bei den Kindern? Ja, das ist dann immer so schwierig. Das ist dann halt auch meistens so 5. Klasse bis hoch dann zur 8., 9. Das kommt dann immer so drauf an, inwieweit man das organisiert kriegt, weil dieses ganze Spielen geht immer nur über persönlichen Kontakt. Hm. Ja, also einer von denen kommt einfach so, weil du in einer Zeitung Brettspieltreff ankündigst, ja. Sondern das ist ganz viel persönliche Beziehungsarbeit. Und wenn sie das Gefühl haben, da habe ich Lust zu, dann klappt das auch. Aber das ist immer so eine Gruppensache. Also das klappt bei Kindern weniger gut als bei den Jugendlichen.
Das ist ja dann tatsächlich sowas, wo dann so Projektwochen ab und an mal schon Sinn machen, um dann halt neue Leute zu rekrutieren für irgendwelche Sachen, wo man sagen kann, okay, es gibt dann diese Gs, die man weiterführt, wenn die Schule das selber nicht hat. Es hat halt nicht jede Schule eine Martina, die im Brettspielbereich aktiv ist.
Ja, das stimmt schon. Aber das ist natürlich auch, also ich muss ja auch sagen, dass ich da von meinem Direktor unheimlich unterstützt werde. Ja, also ich meine, wenn ich überlege, was ich inzwischen für einen Brettspielschrank habe und dass ich immer wieder nochmal Geld bekomme, das ist ja das, was ich am häufigsten eigentlich höre, wenn ich mich mit anderen Lehrern unterhalte oder andere, die fragen, wie sieht das mit Brettspielergehen und so aus. Die haben halt gar die Möglichkeit, also man hat an Schulen immer das Problem, dass es dafür keine Mittel gibt. Also es gibt keine direkten Mittel, die dafür da sind, um Spiele anzuschaffen. Das ist wirklich schwierig.
Ich habe dazu mal gehört von Kollegen von Gymnasien, die meinten, eigentlich gibt es genug Geld, man muss nur wissen, wie und wo man es bekommt. Also ja. Als Lehrer. Das ist
Das stimmt auf jeden Fall, aber das ist nicht so einfach. Also die meisten sagen natürlich, warum soll ich für Spiele Geld ausgeben? Ja, und das ist natürlich auch immer schwierig. Meine Spiele stehen, also in der Schule, das Spieleregal, steht halt nicht allen Schülern jederzeit zur Verfügung. Wenn man ein Ausleihsystem über die Bibliothek machen, dann müsste das kontrolliert werden und so weiter.
Ich für meinen Teil habe im Physikschrank von einer Kollegin auch eine durchmischte, aber durchaus nicht schlechte Spielesammlung gefunden, die sie für Vertretungsstunden hatte. Aber nur diese eine Kollegin halt, wo man dann weiß, okay, Und wenn dann die UNO-Karten schlecht behandelt werden, dann muss der Schüler das auch ersetzen. Irgendwie. Hatte ich nämlich letztens den Fall, wo dann ein Schüler meinte, ich gebe ja zwei UNO-Karten von meinem UNO-Spiel. Sondern ist auch egal. Also, nein, darum geht's nicht. Egal. Ja.
Also ich meine, wir hatten das jetzt zum Beispiel mit Memoir, weshalb ja der Knickpinguin auf Twitter überhaupt kam, weil mir meine Kinder nach anderthalb Memoir-Spielen den Pinguin verknickt haben. Und wenn eine Karte bei Memoir verknickt ist, brauchst du Memoir eigentlich nicht mehr spielen.
Liegt in der Sache, ja.
Na, also das ist so ein bisschen, im Moment ist das Problem, ich muss jetzt Lovecraft Letter neu kaufen, weil das verspielt ist, dass da auch die Karten teilweise geknickt sind und du halt weißt, okay, das ist die 7.
Sind die denn nicht gesleeved?
Da muss ich ganz ehrlich sagen, meine eigenen Spiele-Sleeve für die Schule investiere ich dies, weil ich glaube, das könnte ich meinem Direktor nicht erklären.
Aber gerade bei Love Letter fand ich das ein bisschen komisch, dass diese Kartengröße von den Love Letter-Karten sind halt nicht die typischen Spielkartengröße, sondern etwas größer, ne? Einerseits, um das Spiel wertiger auszulassen vielleicht, aber andererseits ist es halt auch doof, wenn man dann Höhlen dafür kaufen will, weil das ist so eine Sondergröße, die man nicht überall bekommt.
Das sind die Andor-Höhlen, also in die Andor-Karten. Also aber ein gut sortierter Spielerhaushalt hat die zu Hause.
Ja.
Ich hätte die Höhlen dafür, ich überlege mir auch, wenn ich jetzt ein neues Lovecraft-Letter, also mein Lovecraft-Letter ist gesleeved und ich glaube, ich werde das Schul-Lovecraft-Letter dann auch sleeven. Also einfach, weil das... Aber ich meine, das wird halt auch ständig gespielt. Dann darf so ein Spiel auch verspielt sein. Aber ja, also ich glaube für mich so als Fazit aus dem ganzen Spiel, und ich mache das jetzt ja echt seit Jahren, ist immer wieder, dass ich sehe, wie wichtig es ist, dass man als Erwachsener gerne spielt. Mit Kindern und Jugendlichen spielt. Weil das Häufigste, was ich höre, ist eigentlich, meine Eltern spielen nicht mehr mit mir. Hm. Also mit den Älteren, also ich glaube, mit den kleinen Kindern wird noch gespielt, weil man das irgendwie so mitkriegt, dass man mit dem Kind spielen muss und man muss die ja noch beschäftigen und so. Aber ich kriege das mit, dass mit den größeren Kindern, und da reden wir über 9, 10, 11-Jährige, wenig noch gespielt wird von den Eltern. Also auch bei uns auf dem Land, gymnasiale Kinder, auch da wird jetzt nicht ständig mit den Kindern gespielt. Und dass die Kinder ganz genau merken, ob du jetzt nur mit ihnen spielst, damit die Kinder zufrieden sind, oder ob man mit einer Leidenschaft spielt. Ne? Klar, ich bin für die Kinder das totale Mysterium in der Hinsicht, und das ist schon so dieses so, ich kriege sehr häufig, boah, würden meine Eltern mal so viel spielen. Und ich weiß, dass letztens ist die Leitung vom Jugendkulturzentrum ist gefragt worden, haben Sie schon mal die Spielesammlung von der Frau Fuchs gesehen?
Aber
hat die wirklich so viele Spiele? Und ich denke ja immer, ich habe gar nicht so viele Spiele. Aber das ist halt echt süß. Ne? Das ist schon so dieses, wenn ich dann sage, ich komme Montag, Dienstag nicht, weil ich bin im Brettspielurlaub und ich spiele jetzt 5 Tage lang. Ist das nicht so, dass die Kinder da stehen und denken, oh, sondern die meisten stehen da und denken, boah, wie cool. Und das finde ich total schön, wenn man das schafft.
Man kann auch voll am Strand rumliegen, aber das macht eigentlich keinen Sinn.
Ja, aber das kennen sie, ne?
Martina, du bist eine Ausnahme. Du hast eine große Spielesammlung.
Ja, Und ich habe, also dazu muss man immer noch sagen, ich habe nur einen Halbtagsjob. Ja. Ne, ich habe nur einen Halbtagsjob und ich habe keine eigenen Kinder. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Kante. Also so viel Freizeit, wie ich in sowas stecke, kann ja gar nicht jeder.
Das stimmt. Ne?
Also das muss man ja auch einfach nochmal immer dazu sagen. Ich mache das nicht neben meinem Vollzeitjob.
Ja. Und apropos gesleeved, wollte ich noch sagen. Weißt du, was man nicht sleeven muss?
Bärenpark.
Bärenpark. Und weißt du, darüber will ich jetzt mit dir reden. Denn
es ist ja Weihnachten.
Es ist ja Weihnachten. Also, Bärenpark ist ein nettes kleines Spiel aus diesem Bereich der Puzzlespiele, die ja von ein
Fest. Ich war noch gar nicht fertig, ne? Aber ist ja noch.
Ist das in Ordnung für dich?
Ja.
Das war ein ziemlich langes Fazit. Okay, was hast du denn noch zu sagen? Ich will dich ja nicht abwürgen.
Ganz kurz noch, ich finde es halt total wichtig, dass, und ich glaube auch immer noch, dass man die Jugend in Spielen kriegt. Na, also um nochmal, ne, man muss sie kriegen, wenn sie jung sind. Mit den Kindern ist es noch einfacher. Die Jugendlichen haben halt ganz tief in sich verwurzelt, Spielen ist uncool. Und man kriegt die nicht mit einem Monopoly, aber mit einem Spiel. Du hast ja gerade selbst gesagt, als deine Schüler ein Spiel entwickelt haben, dann haben sie sich was ausgesucht, was sie an einen Computer stellt. Und ich denke, mit solchen Mechaniken kriegt man die Jugendlichen auch fast alle. Also wer Lust hat, sich dazu zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist so wichtig, ihnen diese Möglichkeit noch aufzuzeigen, weil es gibt diese ganzen coolen Spiele, die spielen würden.
Da stimme ich hier nicht ganz zu. Ich glaube, Monopoly wäre auch drin, dass man den Kindern das als cool verkaufen könnte, weil ganz, ganz viele dieser Sachen hängen von dem Menschen ab, der das macht. Mit welcher Begeisterung der da rangeht und mit welcher Begeisterung der das Thema rüberbringen kann.
Okay, ich glaube, ich hätte große Schwierigkeiten, mit Begeisterung Monopoly zu erklären.
Ich glaube, du könntest Monopoly so erklären und das Monopoly-Spielerlebnis den Kindern so zu verkaufen, dass die es als einer ihrer schönsten Tage mit einem Spiel jemals erleben werden. Natürlich ist das mit anderen Spielen viel einfacher, weil die einfach besser sind. Aber ich sage nur, dass der Mensch dazugehört. Also der Mensch muss das transportieren können. Wenn der Mensch mit Begeisterung gerade im Spielebereich rüberbringt, dann kann er sehr, sehr viele Kinder erreichen, dass die sich damit beschäftigen. Ja.
Und das ist so das Abschiedsfazit. Ich finde jeden toll, der das macht. Und ich finde es bewundernswert, wie viele auch im Ehrenamt Brettspiele und so weiter in Schulen und sonst irgendwo machen. Und das ist total wichtig. Und wer irgendwie da Zeit und Lust drauf hat, soll einfach mal bei einer Schule fragen. Also einfach diese Hemmnis auch umgehen und damit anfangen, weil das gibt einem so viel zurück. So, und jetzt habe ich aufgehört zu missionieren, jetzt können wir über Bärenpark reden.
Ja, apropos, ich finde dich auch toll, dass du das alles machst. Genauso toll wie Bärenpark. Also.
Jetzt müssen wir echt darüber reden.
Ja.
Okay.
Also, es ist Weihnachten, hast du gesagt. Bei Bärenpark.
Da kriegst du ja kein Geschenk, ne? Das weißt du.
Ja. Ich krieg ein Geschenk?
Nö. Dein Geschenk ist, dass wir jetzt über Bärenpark reden.
Ja, das ist es wert. Bärenpark ist eins dieser Puzzlespiele, wo Uwe Rosenberg ja diesen Dreierzyklus gemacht hat, plus Patchwork. Bärenpark ist von Phil Walker Harding? Phil Walker Harding, ja. Der Hexenhaus zuletzt gemacht hat, was du eben auch erwähnt hast. Aber Bärenpark ist eins dieser Puzzlespiele, wo man mit einem 4x4 großen Teil mit Eingangspark an Symbole drauf und dann kann man auf die Symbole pro Runde einen Teil drauflegen, um dann halt sich ein neues Teil dazu zu nehmen, je nachdem wie viele Symbole da sind, andere Parkteile. Und man versucht halt so Gehege von verschiedenen Bärenarten sammeln auf sein Teil und kann auf anderen Symbolen dann auch ein zweites Feld anlegen, bis man irgendwann 4 Felder hat, die man dann, ja, wenn man 4 Felder hat, die man dann vollbauen kann. Und wenn man hat, dann darf man das Spiel, Ende des Spiels einläuten und hat dann hoffentlich die meisten Punkte, indem man die entsprechenden Teile, die die verschiedensten Formen haben und verschiedene Punktewerte haben, auf seinem Feld verbaut hat. Und möglichst zuerst, denn dann kann man, wenn man einen Teil vollständig verbaut, bis auf eine kleine Stelle mit einem Baustellenloch drin, dann kriegt man eine extra Statueplättchen und sind wertvoller, je früher man die bauen kann. Und ja, am Ende kriegt man dann irgendeine Punktewertung daraus mit verschiedenen Bären, Gehegen. Mhm.
Für welches Alter ist das so?
Also ich spiele es mit meinen Kindern so ab 8, 9 würde ich sagen, kann man's schön.
Ich finde, das ist auch ein Spiel, was ich als Erwachsene rausholen würde.
Du als Absacker, ja. Als Absacker vielleicht. Aber sonst, ja.
Es ist halt dauert halbe Stunde, dreiviertel Stunde.
Ja, eine halbe Stunde. Man kann es zu Leuten spielen. Es macht wirklich, wirklich Spaß. Und es ist, ich weiß gar nicht, warum wir so lange drauf gewartet haben, dieses nette kleine Spiel mal eben vorzustellen.
Jetzt haben wir jetzt, ja.
Hiermit getan. Ich mag es von all diesen Bastelspielen direkt hinter ein Fest für Odin. Ein Fest für Odin ist einfach das bessere.
Lieber als Patchwork?
Ich habe nicht oft genug Patchwork gespielt, um mir das ein Urteil drüber zu bilden. Weil.
Wenn du jetzt Track bist, könnten wir nachgucken, wie häufig du Patchwork gespielt hast.
Das stimmt, aber wie du hier siehst, in meinem Monat Dezember habe ich Bärenpark einmal gespielt, Pandemie einmal gespielt, Exit, Haus der Rätsel halt mehrmals mit den Leuten. Railroad Inc. habe ich gespielt, The Mind, Pocket Sub, aber ich kann das alles diesen ganzen Dezember hier nachhalten. Frohe Weihnachten.
Oh, du trackst?
Ich tracke. Für dich.
Ach, ist das schön.
Nicht wahr?
Jetzt wird alles einfach.
Ich habe den ganzen Dezember schon getrackt und dir nichts verraten.
Oh, das ist echt eine schöne Überraschung. Das ist toll.
Nicht wahr?
Ja, ich strahle. Jetzt muss ich mal darauf achten, was er gespielt hat. Das ist echt eine totale Erleichterung. Jetzt werden unsere Vorbesprechungen direkt viel kürzer.
Wie heute, hast du ja gemerkt.
Ja. Oh, das ist cool. Vielen Dank.
Gerne.
Aber dann sind wir jetzt auch beim Ende, oder?
Ja, und mal.
Ich habe ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Du hast ein Weihnachtsgeschenk bekommen.
Ja? Als ich das komische Spiel da vorgestellt habe.
Ja, wir haben Bärenpark geredet.
Bärenpark, der Name ist das Coolste an dem Spiel.
Ja. Ich muss mal eigentlich noch eine Sache sagen, die uns ein bisschen überrascht hat, worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist, wir sind für den Podcastpreis nominiert.
Podcastpreis 2019.
Ja.
Und ja, da sind wir sind in der Kategorie nominiert worden. Ich meine, es gibt jetzt nicht so viele Podcastpreise, weil die Podcast-Szene auch ist nicht so in Deutschland akzeptiert. Aber ja, wir sind in dem Bereich Spiel nominiert worden und
da sind ganz viele ganz große Computerspiel.
Wir sind alle Podcasts größer als
mit
wir.
Dabei. Und alle Brettspiel-Podcasts, die dabei sind, sind auch größer als wir.
Wir sind, glaube ich, die kleinsten und die wir sind die Underdogs.
Wir sind die totalen Underdogs, aber es ist total süß.
Ja, es ist total super. Wir gehen hier nicht kampflos raus. Also, wo wir schon mal nominiert sind, da werden wir, ich habe es, glaube ich, schon zweimal vergessen, aber jeden Tag kann man wählen. Ich glaube, sogar mehrmals habe ich gehört. Dass man mehrmals das so wählen kann, ich weiß gar nicht. Alle 24.
Ja, wir glauben inzwischen, das sind die MAC-Adressen. Das ist nicht die IP-Adresse, das ist, glaube ich, die MAC-Adresse, die zugewiesen wird.
Von jedem Gerät wählen, meinst du?
Mhm.
Das ist ja lustig.
Aber darum geht's ja nicht. Ich find's echt cool. Ich habe halt auch überhaupt gar keine Ahnung, ob dafür eine Nominierung reicht oder ob irgendwie 5 Leute für einen abstimmen mussten oder 100, damit man nominiert wurde. Keine Ahnung, wir haben uns sehr darüber gefreut. Ich war gerade bei meinem Weihnachtsessen mit meinen Kollegen, als ihm kam. Da musste ich erstmal erklären, was Podcasten eigentlich ist. Und wurde dann direkt gefragt, ach, du machst Radio? Also ich kann das nicht irgendwie wohl so gut erklären, was Podcasten ist. Jedenfalls nicht den älteren Kollegen, aber ich habe mich da sehr darüber gefreut. Und also cool, dass irgendjemand von euch uns nominiert hat. Oder auch mehr, ich weiß es nicht. Wir haben uns tierisch darüber gefreut und wir freuen uns, wenn ihr für uns abstimmt. Wobei wir sicher sind, dass wir irgendwie die Großen, die irgendwie 25.000 Abonnenten und so haben.
Aber wir haben die besten Fans.
Wir haben die besten Fans, also dementsprechend votet für uns, wenn ihr Lust habt. Wenn
wir abstimmen, dann geht das rein. Rechnen brauchen wir gar nicht mal so viele. Aber ja. Wir würden uns freuen, aber.
Wir würden uns freuen, wenn ihr für uns abstimmt, aber es ist, wir gehen nicht davon aus, dass wir auch nur irgendeine Chance haben, zu gewinnen, aber wir sind einfach total froh darüber, dass uns irgendjemand nominiert.
Totale Ehre, neben all diesen großen, einfach nur nominiert worden zu sein. Das ist total.
Ja, ich meine, aus der Brettspielszene ist ja schon, die Prädagogen sind mit dabei. Spielträumers.
Der komische vom Ablagestapel.
Ja, der Ablagestapel ist mit dabei.
Ja. Ja, na? Wo ist das?
Insert Moin als.
Als riesiges Teil.
Als riesiger Podcast, von die Rocket beides
Beans,
machen.
Von Rocket Beans sind auch welche dabei, die sind auch riesig groß. Und ja, eine Chance haben wir nicht, aber wir gehen nicht kampflos unter.
Auf keinen Fall, wir freuen uns sehr darüber. Tja, und das bringt uns eigentlich dazu, uns von euch zu verabschieden. Und zwar das letzte Mal in diesem Jahr. Für Jan und mich war es ein echt rasantes Jahr, muss ich sagen. Es ist total krass, nicht nur, dass wir uns ja überhaupt kennengelernt haben in diesem Jahr, im Mai erst. wir haben irgendwie über die Blödelei, wir machen einen Podcast zusammen, ging es ziemlich schnell dazu, dass wir den Podcast wirklich machen. Jetzt sind wir bei der 10. Folge schon und unsere Zahlen verraten uns auch, dass wir gehört werden und das macht total Spaß. Wir können uns überhaupt nicht vorstellen, dass wir das mal nicht gemacht haben oder dass wir damit mal aufhören oder so. Es fühlt sich auch irgendwie nicht so an, als würden wir das erst seit 4 Monaten machen. Hm. Ja, ich weiß, die Technik hört sich bestimmt immer noch mal so an und man kann da einiges verbessern.
Wir setzen einfach auf Inhalt.
Wir haben total Spaß daran, es macht uns weiter Spaß und dementsprechend war das Jahr 2018 ganz schön heftig und hart und schnell und für uns auch echt überraschend, muss ich sagen. Also ich sage das immer wieder, wir haben das ganz am Anfang gesagt, wir haben am Anfang uns überlegt, wie lange machen wir das denn, wenn uns keiner hört oder wenn es nur so 30 hören. Und nach den ersten beiden Folgen, die wir aufgenommen haben, war klar, wir haben die ersten 2 Folgen vorproduziert, weil immer gesagt wurde, man muss dann sicher Content liefern können, wenn ihr veröffentlicht und deswegen auf keinen Fall nur eine Folge produzieren und direkt veröffentlichen. Das heißt, wir wussten da ja noch gar nicht, ob uns jemand hört oder nicht. Und es war völlig, macht so viel Spaß, wir machen weiter.
Egal. Ich bin letztens gefragt worden dann, ob wir denn was verdienen würden hier dran. Da musste ich den auslachen. Also nicht nur, dass wir nichts verdienen, wir zahlen auch noch drauf insofern, aber das machen wir gerne.
Ja, weil es einfach Spaß macht.
Ja.
Und dementsprechend, ich denke, Björn geht da mit mir d'accord.
Auf jeden Fall.
Möchten wir uns von euch verabschieden. Wir haben ganz tolle Fans. Ich muss sagen, ist vielleicht schon stehen, aber mir geht immer das Herz auf. Also es ist einfach mehr, anders kann ich das nicht beschreiben, wenn ich irgendwas von euch höre oder Lob oder auch Kritik höre. Das ist einfach immer wieder toll, die Bilder zu sehen, wie ihr uns hört.
Ich bin ja ein Mann und ich spreche ja nicht so gern über Gefühle, aber alles genau Wort für Wort, was Martina gerade gesagt hat, dem stimme ich auch voll und ganz zu. Und da stehe ich auch total dahinter. Also.
Dementsprechend wünschen wir euch ein schönes und gesegnetes Weihnachtsfest.
Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch.
Ja, und wir freuen uns darauf, euch im nächsten Jahr wieder beglücken zu dürfen. Ganz lange, ganz häufig.
Das ganze Jahr über.
Das ganze Jahr über.
Und darüber hinaus.
Sehr wahrscheinlich. Also im Moment kann ich mir noch nicht vorstellen, wie wir aufhören. Man muss mal sehen, in welche Richtung das geht. Also ob wir immer länger werden oder kürzer oder welche Spiele oder wir werden wirklich sehen. Und ja, damit verabschieden wir uns von euch für das Jahr 2018 und freuen uns, euch in 2019. Ja, ich war schon ein Jahr weiter.
Ah ja, ein Jahr weiter wäre schon schön.
Ja,
wenn man den Inside Moin und die anderen platt. Nein.
Der gelbe Bär hat schon mal angefangen zu träumen. Lassen wir ihn träumen.
Immer. Traumbär.
Ja, wir sind auf jeden Fall die längste Verabschiedung ever.
Vielen Dank. Es war ja auch ein langes Jahr.
Bis dann. Tschüss.